Ihr hört, wir feiern Ostern im Bunker. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt, dem Podcast über Serien und so. Diesmal mit dabei der Alex.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und ob ihr es glaubt oder nicht, wir feiern ja im Bunker. Demzufolge ist Hauptstadtstudio Berlin auch zugeschaltet. Hallo Annemarie.
Anwesend, hallöchen.
Lang ist es her, ihr kennt die Stimme trotzdem. Hingegen Erik und Jeff, die haben nicht mehr in den Bunker gepasst. Die sind heute nicht dabei. Wir haben drei Serien, naja, zweieinhalb. Oder kann man eigentlich die letzte als, je nachdem, wie man Serie definiert. Also wir haben zwei Definitivserien und eine Doku-Serie-Art fast identisch. Also Empire, da hatte uns ja eine Hörerin schon darauf hingewiesen, dass das so das ganz große gehypte Ding in Amerika gerade ist mit, wie Annemarie immer so schön sagt, Mega-Quoten. Dann Unbreakable mit Kimmy Schmidt, Unbreakable, Kimmy Schmidt und The Jinx, eine HBO-Documentary über einen, naja, erfahrt ihr später. So, und Annemarie ist wieder dabei, beziehungsweise selbst Alex hat News. Wir fangen einfach mit dem Newsblog mal so ein bisschen an. Internationale News, ich hatte es auch schon gelesen. Andy Samberg, der moderiert etwas. Demnächst.
Genau, Andy Samberg, den wir ja im Moment als Hauptdarsteller von Brooklyn Nine-Nine kennen, wird die diesjährigen Emmy Awards nominieren, finden am 20. September statt und die werden ja jedes Jahr von einem anderen Sender ausgestrahlt. Dieses Jahr ist Fox dran und die haben gesagt, ja, Andy Samberg ist unser lustigster Comedian, der ist bestimmt auch ein guter Host und ja, denke ich auch, also wird bestimmt toll, ich freue mich riesig, dass er es macht. Daniel? Auch, so wie ich das
gehört habe. Ich mag ihn, aber ich mag ihn leider eher aus diesen Produktionen, aus dem britischen Produktionen von ihm mit Brooklyn Nine-Nine bin ich leider nicht so richtig warm geworden, warum auch immer. Ich werde es irgendwann nochmal im Versuch geben. Und Emmys gucke ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig. Im Prinzip ist es mir egal, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es ganz witzig ist. Aber du hast gesagt, es sind neue Regeln irgendwie, oder? Also was ist da jetzt
genau,
anders?
Genau, genau. Das war ja die letzten Jahre schon immer so ein bisschen dieses, die haben ja Comedy-Kategorie und Drama. Und da war ja immer so ein bisschen das Problem, dass in den letzten Jahren viele Serien nicht richtig zuordbar waren. Also da denkt man, okay, das soll jetzt eine Comedy sein, das ist doch eher Dramedy oder beispielsweise Shameless war Comedy oder Orange is the New Black. Also es war immer so ein bisschen zwiespältig und da haben sie sich jetzt gedacht, was ja schon mal ein guter Vorstoß ist, haben gesagt, okay, wir müssen da jetzt was ändern. Aber irgendwie, also ich kann es jetzt mal sagen, wie es damals ausgelegt wurde. Vor einigen Wochen kam die News raus, dass alle Serien, die weniger als 30 Minuten Spielzeit pro Episode haben, automatisch als Comedy gewertet werden. Und entsprechend alle Serien, die mehr Sendezeit pro Woche haben, eine Dramaserie. Das bedeutet, weil wir es jetzt ja auch gerade hatten, beispielsweise Jane the Virgin, was ja nun eindeutig Comedy-Serie ist, geht aber 40 Minuten, würde in die Drama-Kategorie fallen. Bedeutet, die haben nie eine Chance, da einen Preis zu gewinnen, weil es absolut kein Drama ist. Also diese starre Festlegung von einfach der Laufzeit ist ja totaler Quatsch, weil was hat die Laufzeit mit dem Genre einer Serie zu tun? Und da haben sich die Emmy-Juroren und alle, die dahinter stehen, auch so ein bisschen Hintertürchen offen gehalten. Da kann eben jeder Sender oder jedes Produktionsstudio, was hinter den Serien steht und was das dann entsprechend bei der Emmy-Nominierung einreicht, die können dann vorher noch ein Veto einlegen. Das haben jetzt mittlerweile schon die Macher von Shameless, Glee und Jane the Virgin gemacht. Das sind alles Serien, die über 30 Minuten gehen und wie gesagt eigentlich zu Drama gehören müssten. Die haben jetzt schon das Go gekriegt, dass sie dann im Comedy-Bereich berücksichtigt werden und eventuell dann dort nominiert werden.
Klingt ehrlich gesagt ein bisschen blödsinnig. Also wer denkt sich wirklich mit einem gesunden Menschenverstand so einen Schwachsinn aus, dass man wirklich sowas
Ich meine, es ist ja auch schwer. Macht. Also ja, also das Einfachste wäre wirklich, wenn es noch eine extra Kategorie gäbe, Bereich Dramedy, irgendwie so, dass man da sagen kann, okay, das wie zum Beispiel Shameless, finde ich überhaupt nicht als Comedy, aber nur als Drama ist auch schwer vorstellbar. Deshalb wäre das vielleicht eher eine Idee. Aber naja, wie gesagt, ich finde es ja schon mal gut, dass sie da einen Schritt nach vorne gehen und sagen, okay, so wie es die letzten 30 Jahre gelaufen ist, so geht es im Moment nicht weiter. Wir versuchen da was Neues. Wer weiß, was dann in 2 Jahren kommt.
Naja, mal sehen, wie die in den ersten außerdem, Kategorien quasi aussehen. Dann, das ist ja dann meistens interessant, wenn man sieht, ob es dann wirklich was gebracht hat, einen Fortschritt, oder ob es wirklich eigentlich wieder einen Schuss nach hinten ist.
Weitere Neuerung ist, dass es in den Pro-Kategorien nicht mehr 6 Nominierungen gibt, sondern 7. Kann ich nur begrüßen, dass immer mehr Serien und Darsteller und sowieso weitere Produktionen ins Licht der Öffentlichkeit, also der Entertainment-Öffentlichkeit gerückt werden und eventuell zumindest für Nominierungen die Aufmerksamkeit bekommen, die sie auch verdienen. Und es gibt ja noch die Kategorie Miniserie. Die Kategorie heißt nun Limited-Serie. Moment, ich lese das mal kurz vor. Worin jede Produktion fallen, die 2 oder mehr Episoden in einer Nettolaufzeit von mindestens 150 Minuten vorweisen und dabei eine komplette, sich nicht wiederholende Geschichte erzählen. Das war in den vergangenen Jahren, beispielsweise fing es an mit Downton Abbey. Das war erst Miniserie, sind dann irgendwann in den normalen Kategorien, also Hauptserie, Dramabereich aufgestiegen oder haben sich dafür qualifiziert oder eigentlich eingereicht. Also das wäre jetzt beispielsweise, das würde schon mal nicht gehen. Das
also hinterher dann nochmal, also wenn die einmal in der Kategorie drin sind, wenn man sagt, ist okay, man möchte das als Miniserie machen und dann später wird es dann eine richtig reguläre Serie.
Ja, aber die Geschichte bei Downton Abbey, die ist ja fortführend. Und hier ist ja zum Beispiel wie American Horror Story, die haben ja jede Staffel was anderes, das wäre das. Oder True Detective war ja genauso, das ist dann wirklich Limited-Serie.
Okay.
Ja, also ja, finde ich gut, kann man machen, aber zum Beispiel wäre ja auch Sherlock, so eine Sache, das ist ja fortlaufend. Also müssten die dann eigentlich in den Hauptbereich zu beste Dramaserie. Das ist also ein bisschen zwiespältig. Mal gucken. Aber ja, es gibt neue Regeln.
Alles noch ein bisschen offen.
Ja, alles noch ein bisschen offen. Ja, dann habe ich noch was. Und zwar ging ja schon Anfang des Jahres so die Spekulation um, es könnte Akte X wiederbelebt werden, aber irgendwie war das ja noch nichts Festes, nichts Halbes und nichts Ganzes, genau so geht das. Ich glaube, der Chef von Fox, wo das früher lief, hat da schon bei der letzten TCA-Tour so ein paar Gerüchte gestreut und dann ging das ja auf Twitter los mit Gillian Anderson, die dann gesagt hat, yay, ich hätte ja überhaupt nichts dagegen und dann, bam, letzte Woche offiziell die Meldung, dass wirklich Akte X zurückkehren wird in einer, also limitiert auf 6 Folgen mit den Hauptdarstellern. Und yay, also wie cool ist das denn? Die machen es wirklich. Finde ich toll. Es wird bestimmt dann, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, ein fester Fall, der dann innerhalb von den 6 Folgen untersucht werden. Wie auch immer, ich finde es großartig. Ich freue mich. Und wer Akte X-Fan ist und auf Twitter noch nicht David Duchovny und Gillian Anderson folgt, der sollte das ganz schnell tun, weil die beiden da auch ganz wunderbare Konversationen darüber führen. Das macht sehr viel Spaß und ich bin gespannt, was es wird.
Das Interessante bei dem ist ja, dass das momentan trotzdem unheimlich erfolgreich als Comic-Format weiterläuft und vielleicht auch, weil die Verkaufszahlen dort so gut sind, sich mal gedacht hat, na gut, dann machen wir doch nochmal eine Serie draus. Weißt du, ob die komplett neu einsteigen, so quasi so ein Reboot haben oder so mal ans Ende quasi der letzten Folge irgendwie anschließen?
Ja, das war, also ich denke nicht, dass sie ans Ende der letzten Folge, weil es gab ja dann noch die Filme und ich weiß jetzt nicht, wie viele Sachen quasi übernommen werden, die jetzt wirklich in den letzten Folgen und Filmen tatsächlich auch passiert sind.
Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt einfach nur einen Fall der Woche da wieder abhandeln, weil das wäre zu langweilig. Die werden nur das große Ganze aufnehmen und ich kann mir auch vorstellen, dass die so ein bisschen am Ende der letzten Folge will anknüpfen, wo dann hier halt der Termin da irgendwie bekannt gegeben wurde. Und da wird da stimmt, die werden bestimmt wieder eine Hammer-Story da rauspressen aus ihren Köpfen, weil sonst die werden da bestimmt mega Dinge abzünden.
Aber gibt's schon irgendwas? Also jetzt wie viel Episoden die erste Staffel haben wird?
6. Ja,
also
6.
Mehr so Richtung doch Mini erstmal.
Genau. Und ich denke mal, dabei wird es auch bleiben. Also weil Gillian Anderson hat jetzt eine feste Hauptrolle bei Hannibal in der 3. Staffel. Das kommt jetzt auch im Juni und sie hat ja selbst eine Serie. Wie heißt die?
Aber war die nicht abgesetzt worden, irgendwas?
Die wurde jetzt für eine 3. Staffel verlängert. Mit dem Serien oder da hier mit mit dem Typ aus 50 Shades of Grey. Weiß gerade nicht, wie es heißt, aber ja, also ich denke mal, das wird dann einmalig bleiben.
Okay, aber trotzdem spannend. Also ich habe ja Akte X gar nicht so verfolgt, aber ich würde auch reingucken. Es hat einen gewissen Reiz, immer noch.
Guck doch mal noch schnell die 8 Staffeln durch, bevor es dann losgeht.
Ich weiß gar nicht, ob die bei Watch Ever oder so oder
Amazon. Ach, bestimmt. Wenn nicht eine günstige DVD gibt es immer zu kaufen, bestimmt.
Weil ich glaube, bei Watch Ever und bei Amazon sind zum Beispiel jetzt, wo angekündigt worden ist, dass Heroes ja auch neu reinkommt. Also sind, glaube ich, bei beiden Portalen sämtliche Staffeln verfügbar. Also könnte man auch nochmal aufholen. Nicht, dass ich das unbedingt will, aber die letzte Staffel. Aber Akte X, ich guck mal nebenbei.
Nee, wenn, dann musst du das komplette Ganze dir angucken.
Genau.
Und so splickst du gar nicht den ganzen Hintergrund.
Ach so.
Du fängst einfach mit.
Ja.
Ja, bitte.
Nee, ich wollte nur sagen, ich habe gerade eine INDB geguckt. Also das ist die Serie, die ich gerade meinte, heißt The Fall natürlich. Und da steht auch schon für 2016 Untitled X-Files Reboot für Jane Anderson.
The Fall, der V.
Ich habe gerade mal geschaut, also für die es interessiert, weil Watch Ever gibt es nicht. Auf Amazon Prime Dingsbums gibt es, warte mal, 1, 2, 3, 4 bis 6. Nee, alle 9 Staffeln. Wie viele Staffeln gab es denn da? 9 Staffeln gab es da.
Ja,
und wo der David ja zum Schluss nicht mehr mitgespielt hat, ne?
Ja, laut.
Ja, dann die letzten 3, meine ich.
Achso. Nee, ja, das muss man ja auch ausblenden.
Jedenfalls, ihr könnt es gucken. In 9 Staffeln, ich weiß gar nicht, wie viel.
Schnell. Kostenfrei? Also
ja, also wenn man Amazon Prime-Mitglied ist, kann man kostenfrei
gucken.
Ja, gut,
aber. Ja, andere, ihr müsstet schon uns dann jeweils um 50 überweisen, dann
darfst du das. Dann darfst du unsere Account mal mitnutzen.
Die DVDs stehen ja auch im Regal, also ich muss da gar nicht. Wobei es ja manchmal ist man ja schon bequemer, einfach durchzuklicken, anstatt immer die DVDs zu wechseln.
Ja, müssen wir aufstehen, ne?
Ja.
War ekelhaft.
Aber ich gucke gerade, ich glaube, ihr könnt das nur auf Deutsch gucken. Ich versuche gerade, also mit englischer Tonspur, was wir letztes Mal noch gelobt haben, sieht es ja gerade nicht so aus. Und im Original ist es auch nicht drin. Naja, Gott.
Ist man kann nicht alles schlimm. Haben. Auf jeden Fall freuen wir uns da alle, glaube ich, sehr drauf.
Bienenschnitzel.
Gut, dann mache ich mal weiter mit den News. Jetzt am letzten Sonntag kam ja die finale Folge von The Walking Dead, Staffel 5. Grandioses Staffelfinale, fand ich persönlich, denke mal vielen anderen auch. Ist ja eine der, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber einer der erfolgreichsten Serien, gerade in USA. Genau, ist jetzt zu Ende. Jetzt geht die lange Wartezeit wieder los, die aber versüßt wird mit einem Spin-off. Das heißt, es wird eine neue Serie geben, wo man den Ausbruch des Virus miterleben kann. Ganz spannend, soll heißen Fear Walking Dead. Ich weiß nicht, gibt es da eine Comic-Vorlage auch wieder dazu oder ist es frei erfunden?
Gar nicht, das ist frei erfunden, glaube ich, wirklich. Ne? Also ich habe nur gelesen, dass die irgendwie quasi den. Also, wie soll man sagen, eine andere Seite des Ausbruchs irgendwie sich anschauen will, dass also quasi andere Charaktere kommen. Im Comic wandern die ja auch so von Ort zu Ort und sehen immer mal ein paar Leute. Vielleicht kommt dann einfach sowas in der Richtung halt fokussiert. Aber ich glaube, diese Serie hat sich vom Comic so weit gelöst, dass das gar nicht mehr das
Fußball ist. Ich freue mich drauf, weil das ja doch immer, also ich finde die sehr, sehr, sehr gut. Ich glaube, ihr beiden guckt sie ja nicht, aber der Erik ist ja auch ein großer Fan von. Von daher, gute Sache, freue ich mich drauf und im Sommer soll's kommen. Gute Sache.
Na dann.
Und wie war jetzt das Finale von der 5. Staffel? Fandst du gut?
Ich habe ja schon gesagt, dass ich da sehr begeistert war von.
Ja, also.
Nee, es war jetzt kein mega Cliffhanger.
Ja, genau, weil das hatte ich echt, guck's ja nicht, aber habe auch so viel mehr erwartet hatten.
Ja, es ist wieder eine Person aufgetaucht, die lange verschollen war. Also ich bin zufrieden. Ich sage es auch nicht so, dass ich jetzt total mich geärgert habe oder so. Nee, ich bin zufrieden. Guter Abschluss. Und jetzt geht's dann auch bald weiter mit, wie gesagt, mit dem Spin-off und dann im Herbst wahrscheinlich wieder neue.
Ah, ich glaube, das Problem dieser Serie ist ja das gleiche, was ich so ein bisschen im Comic habe. Das ist zwar auch ein gutes Drama und hat immer diese immer wieder kommenden Schockmomente, die sind immer irgendwie vorhersehbar, dass sich das vielleicht doch über kurz oder lang totläuft. Aber es muss halt sehr erfolgreich
glaube ich
sein.
Gar nicht mal, weil es ist eigentlich ganz gut. Es geht ja nicht hauptsächlich in der Serie um nur Zombies killen und weißt du hier und überleben, sondern auch so wie das Zwischenmenschliche, ne? Wie die sich verändern. Das klingt ein bisschen blöd jetzt, aber.
Nee, das ist ja im Comic genauso, das ist ja die Stärke, das habe ich ja auch mal gesagt. Dass das gar nicht
so wie sich so die einzelnen Charaktere so verändern und total die einen zu Killermaschinen geworden sind und die anderen halt irgendwie nicht da klarkommen drauf und so, das ist halt so ein bisschen das was auch interessant ist, ne? Wie die Leute sich so verändern, ne? Und das ist also gut gemacht, ne? Klar, und dann halt dieser Zombie-Effekt, dieses Töten geht es eigentlich gar nicht hauptsächlich. Also mehr so um die Charakter, wie die sich verändern und wie die miteinander so reagieren und halt dieses Aussichtslose, ne? Wenn du da halt da rumläufst und du weißt, pff, ja, im Prinzip ist nicht mehr viel, ne? Und ich weiß nicht genau, was du machen sollst. Also diese Situation an sich ist ganz interessant. Aber
welchen moralischen Kodex du quasi noch hast dann, ne? Wenn du weißt, du bist ja quasi der Letzte hier, den es ja irgendwie gab. Warum sollte man dann groß noch irgendwie Rücksicht auf irgendwas nehmen? Aber ja, Annemarie, du guckst es auch nicht, ne? Da hast du schon mal angefangen nochmal.
Nö. Ist wieder ausgestiegen. Ich hatte ja, ich glaube, zweimal probiert, den Piloten zu gucken, aber irgendwie hat es mich ja nicht. Ich habe jetzt immer mal, wenn Luise montags geguckt hat, so halb reingeguckt und ja, ist ganz interessant, aber für mich jetzt auch nicht die Überserie.
Eine Sache vielleicht noch, ich habe jetzt mein Highlight Bosch zu Ende geguckt. Hab mir ja letztes Mal gehabt. Da war wirklich begeistert gewesen. Schöner Abschluss der glaube ich, 10 Folgen waren das, die Folgenserie. Und gibt ja was Neues, wird ja neu gefilmt, neue Staffel gemacht. Richtig. Und wirklich, also abschließend nochmal gesagt, ganz großes Kino, fand ich sehr, sehr gut, guter Schauspieler. Und da freue ich mich auch schon auf die nächste Staffel. Also nur Empfehlung nochmal hier, guckt zu Ende. Schönes Ding. Schönes Ende auch dann. Also wieder so ein Ende, wo man denkt, oh, schön gemacht.
Mit Cliffhanger irgendwie, wo er sagt, ah,
nö, nicht Cliffhanger.
Oder mehr so aber in sich schlüssig.
In sich auf jeden Fall schlüssig, der Fall wird abgeschlossen und zum Ende halt noch so ein schöner, zu dem passender Abschluss von dem, zu dem Typen. Also ein bisschen, der ist so ein bisschen nicht Outlaw gewesen, aber so ein bisschen, ne, speziell und dann passiert halt noch was, was halt ganz cool ist und was halt so die Brücke schlägt wahrscheinlich zur zweiten Staffel dann, ne, wo es dann so ein bisschen anknüpft dann. Auf jeden Fall gucken.
Gut. Annemarie, dann würde ich sagen, kommen wir direkt mal zur ersten Serie. Die, wie gesagt, eine unserer Hörerinnen ja uns schon mal empfohlen hat und gesagt, wir sollten doch mal reingucken, warum wir die immer noch nicht besprochen haben, lag zum einen daran, dass dieses Grundthema Musik eigentlich nicht unbedingt immer, sag mal, den Sweet Spot bei den Jungs hier trifft, obwohl ich eigentlich auch andererseits sagen muss, ich mochte dieses Nashville, ich mochte Smash, war überrascht, dass es diese Serie gibt, ist komplett an mir vorbeigegangen. Wir haben sie uns angeschaut und Annemarie wird mal vorstellen, worum es denn eigentlich bei Empire geht.
Genau, da bist du aber auch der Einzige, an dem das vorbeigegangen ist. Zumindest wenn man.
Wir können ja mal den Alex fragen, ob der vorher was davon gehört hat. Der Erik hat auch nichts davon gehört.
Nicht wirklich, nee.
Naja, oder wenn man zumindest. Man muss nur einem US-Journalisten auf Twitter folgen. Spätestens dann hätte man von Empire, darum geht es jetzt nämlich, was mitbekommen können oder müssen eigentlich. Die Serie ist Ende Januar 2015 gestartet und also vorher, ich bin ja schon ab und zu informiert, was jetzt demnächst startet, aber davon habe ich auch nichts mitbekommen und die Serie Mittwoch angelaufen, Donnerstag plötzlich bei Twitter, wow, mega Einschaltquoten, Empire, das nächste große Ding und ich dachte, hoch, was ist das denn? Läuft auf Fox, ist eine ganz normale, nicht Miniserie, aber halt bestehend nur aus 12 Folgen. Ich dachte, aha, wer spielt da mit? Aha. Ja, guckst du da mal rein. Und bei mir hat es auch nicht lange gedauert, bis ich auch in diesem Sog von Empire gefangen war und auch Woche für Woche mich wirklich darauf gefreut habe, was da jetzt Neues passiert. Aber worum geht's? Daniel hat es jetzt schon angedeutet, es geht um Musik. Im Mittelpunkt steht unser Hauptdarsteller Lucius Lyne, der wird gespielt von Terrence Howard, dürfte dem einen oder anderen auch schon bekannt sein aus diversen Film- und Fernsehproduktionen. Lucius ist ein sehr erfolgreicher Hip-Hop-Plattenlabel-Boss, das da Empire heißt, der namensgebende Titel der Serie. Er hat aber nicht nur dieses Label, er hat einen Nachtclub, dort wird der Empire Champagner ausgeschenkt, also ein riesiges Imperium und er hat jetzt auch vor, das Ganze an die Börse zu bringen. Hat sich wirklich vom kleinen Drogendealer und selbst Hip-Hop-Musikmacher hochgearbeitet und hat jetzt die größten Stars des Landes, wird uns das jedenfalls versucht zu erklären, bei sich unter Vertrag. Also das Mega-Fame ist auch Best Buddy mit Obama, also ruft ihn dann auch mal an, wenn es ein bisschen Stress gab. Also ist mega fett im Business und total erfolgreich. Aber in der ersten Episode erfahren wir auch, dass er an einer unheilbaren Krankheit leidet und muss sich jetzt langsam überlegen, okay, jetzt habe ich zwar dieses Business, bin total gut im Geld machen, aber das muss ich ja irgendwann mal weitergeben. An wen gebe ich das denn weiter? Und er hat da quasi drei Söhne zur Auswahl. Da gibt es einmal Andre, wirtschaftlich gesehen wäre er die Nummer 1 Wahl. Er hat, ja, wie gesagt, Wirtschaft studiert, arbeitet jetzt auch schon in der Geschäftsleitung von Empire, aber, und das ist sein großer Nachteil, hat überhaupt keine Ahnung von Musik und ist da auch nicht so leidenschaftlich wie der Vater. Und deshalb ist das für Lucius, also eigentlich kann er das an ihn nicht wirklich weitergeben. Dann haben wir den jüngsten Sohn, Hakim. Er macht selber Musik, Hip-Hop, und er ist wirklich, wie man sich so diesen draufgängerischen Anfang 20-jährigen wilden Hip-Hop Pseudo-Superstar vorstellt. Also er betrinkt sich und pöbelt in der Öffentlichkeit und macht aber ganz für das Business jedenfalls ganz gute Musik. Und ja, auch da ist ein bisschen zwiegespalten, was aus dem mal wird. Und dann haben wir den mittlersten Sohn, Jamal, musikmäßig auf einer Höhe mit Lucius. Macht perfekte Musik, auf die alle abgehen, alles wunderbar, ein ganz menschlich gesehen auch, zumindest für mich, der beste aller männlichen Charaktere da, aber, und das ist Lucius, ein ganz großes Dorn im Auge, denn er ist ein ekelhafter Homophob, Jamal ist schwul und das geht ja mal gar nicht, also ein richtiger Mann in seinen Augen darf nicht schwul sein und jemand, der schwul ist, darf auch dieses Imperium nicht weiterleiten, also ist er da ziemlich im Zwiespalt. Und passend dazu wird gerade just in diesem Moment, nämlich in der Pilot-Episode, seine Ex-Frau Cookie aus dem Gefängnis entlassen. Sie saß 17 Jahre im Knast, weil sie damals beim Drogendealen erwischt wurde. Und das war eigentlich da ein Geschäft, was sie zusammen mit Lucius aufgezogen hat. Aber sie hat die ganze Schuld auf sich genommen, um eben Lucius zu ermöglichen, Empire nach vorne zu bringen, aufzubauen. Weil sie, ihr wurde auch angeboten, ja komm, wenn du sagst, dann musst du nur ein paar Jahre in den Knast. Aber ihr war klar, okay, wenn wir jetzt beide in den Knast gehen, verlieren erstens unsere 3 Söhne die Eltern und die Chance, die jetzt Lucius hat, um eben dieses Hip-Hop-Label auf die Beine zu stellen, das bekommt er nie wieder. Deshalb hat sie das alles auf sich genommen, war jetzt 17 Jahre im Knast, aber verständlicherweise kommt sie jetzt raus und will natürlich ihren Teil des Kuchens haben. Sie will ihren Teil, was ihr auch zusteht, vom Imperium haben und schreckt davon nichts zurück und ist quasi für mich zumindest die coolste weibliche Serienperson seit, keine Ahnung, seit Ewigkeiten. Also sie wird gespielt von Taraji P. Henson, die allen Zuschauern von Person of Interest bekannt vorkommen sollte. Sie hat dann nämlich bis vor 2 Jahren die Detective Joss Carter gespielt. Sie war auch bei Curious Case of Benjamin Button dabei. Und ja, also wenn man sie sieht, merkt man schon, ah, okay, das war die. Ja, die hatte da eine kleinere Rolle und da. Und da kann sie endlich, ja, keine Ahnung, scheinen und was ganz fantastisches Spielen und ja, wie gesagt, für mich die coolste Frau ever und ja, also das ist so das Grundsetting eben, wir haben dieses Imperium, wir haben diesen homophoben Vater, der aber ja eigentlich nur sein, also überlegt, wem kann er jetzt das alles vermachen. Wir haben Cookie, die eben auch das natürlich im Sinne des Labels weiterarbeiten will. Und wir haben die Söhne, die so ein bisschen immer zwiegespalten dem Vater gegenüber sind. Also auf der einen Seite hegt sich bei ihnen natürlich auch der Hass gegen ihn, aber auf der anderen Seite wollen sie natürlich auch Erfolg haben und es ist ein bisschen verzwickt, aber es macht mega Spaß. Dazu gibt's erstklassige Musik oder naja, erstklassig vielleicht nicht. Ich habe ja auch absolut keine Ahnung von Hip-Hop und dachte auch, oh, okay. Da geht's also um Hip-Hop-Produzent und da die Musiker und alles, das Ganze wird im Hintergrund, ist da Timbaland als Producer mit an Bord. Also ist jetzt auch nicht die schlechteste Musik und es gibt da so ein paar Songs, also die gehen echt ins Ohr. Ich sag nur Trippity Top und das alles, das macht schon mega Laune. Ich glaube, bester Hip-Hop ist das nun auch nicht, aber für so eine Donnerstag, nee, Mittwochabend-Show um 9 Uhr ist das echt eine ganz coole Sache. Die Serie greift sehr, sehr viele Themen auf, geht auch ein bisschen tiefer und ist dabei wirklich ernsthaft. Also wir haben zum Beispiel Cookie, wir sehen eine Frau über 40, die ihren sexuellen Drang nachgeht, das haben wir heutzutage im Fernsehen ja leider viel, viel zu wenig, die für sich selber einsteht, aber auch ihre Liebe zu ihrer Familie immer zeigen kann und immer für sie da ist, aber sich, wie gesagt, auch das nimmt, was ihr zusteht. Und dabei mega lässig und mega cool ist. Und macht einfach mega tolle Aktionen, die man so irgendwie, wo man echt da sitzt. Also ich sag nur, sie nimmt den Fellmantel hoch und zeigt ihren Hintern da mitten im Restaurant, also wo du echt da sitzt mit offenem Mund. Mega tolle Sachen. Ich bin super begeistert. Ich hätte es nie gedacht, als ich davon gehört habe. Ah, okay, Hip-Hop, aha. Klingt alles okay. Familien, Streitereien, aha. Und da die neue Frau und ah und da und Mordversuch. Und das klingt jetzt sehr nach Soap. Ich glaube, das ist auch, was den Jungs da so ein bisschen im Kopf rumschlägt. Aber es ist halt echt viel mehr. Also super unterhaltsam, aber auf keinen Fall auf niedrigem Niveau, sondern sehr anspruchsvoll.
Naja, sagen wir mal so, also wir können ja unterschiedliche Meinungen sein, wir machen sie auch nicht total schlecht, aber ich hatte ja schon gesagt, ich mag grundsätzlich, ich bin kein Musiktyp, also ich höre relativ wenig Musik und ich bin auch einfach nicht so, wo ich sage, ich habe da ein Ding, aber ich mag halt Serien manchmal, wenn Musik drin vorkommt, nun nicht, sagen wir mal, Schiene wie Glee, sondern eher so ein bisschen Drama, habe ich überhaupt kein Problem mit, ich sage nur Nashville, ich sage nur Smash. Zwei Serien, die auch nicht jedermann gefallen und ich dachte mir, guck sie es mal an, der Trailer dazu Empire, der wirkte auch schon sehr, ja, cool, sehr, irgendwie sehr angenehm und dann fängt man...
Und halt auch sehr hochklassisch produziert und alles auf Hochglanz.
Genau, und dann, aber und da geht's bei mir schon los. Schon mit dem Einstieg der Serie, gut, Anne-Marie gibt so eine Serie auch gerne mal noch eine zweite Chance. Also im Sinne von, ich gucke halt lieber zwei Folgen, bis ich mir ein Bild mache. Bei mir ist es meistens die erste, entweder das klappt oder das klappt nicht. Und in dem Fall ist es, um das vorwegzunehmen, klappt er nicht. Also ich weiß ja nicht, bloß mal interessenhalber. Die Eröffnungsszene ist, da singt irgendeine, singt sich die Seele aus dem Leib, irgendeine schwarze Sängerin, die über Tod, weiß der Teufel was, Verlust singt und fängt zwei, dreimal an und sie versuchen da irgendwie, ja, du musst, und dann wirklich so pathosmäßig, ne, du denk jetzt an, weiß ich nicht, was es war, als du dein Vater verloren hast, also irgendjemand ist gestorben und die singt das nochmal und
aber ich glaube, das sollte eigentlich nur zeigen, dass Lucius, also unser Hauptdarsteller, der Boss, dass ihm jedes Mittel recht ist und dass er Leute gerne bis zum Äußersten treibt, nur um dann letztendlich natürlich eine geile Platte zu produzieren und entsprechend Gewinn einzufahren.
Ja, das war aber gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Die Frage war halt, habt ihr dann irgendwo innerhalb dieser drei Versionen irgendeinen Unterschied gehört? Also wo man sagt, okay, da hat man irgendwie gemerkt, das hat was gebracht. Ich nehme es wieder weg, ich nehme mich überhaupt nicht, nur dass am Ende der dritten Aufnahme plötzlich das ganze Publikum, also das ganze Studio in Applaus ausbricht. Hinzu kommt, wie du sagtest, hochwertig produziert ist jetzt so ein bisschen relativ, weil über alles und jedes wird ein gnadenloser Weichzeichner gelegt. Die Musik steht natürlich im Vordergrund, hat aber das Problem, also für mich zumindest, deswegen kam ich mit der Serie auch nicht so richtig zurecht, manchmal läuft die Musik weiter. Und das, was die Dialoge, man hört so auf den Text, weil der Text ist stellenweise, na gut, das ist halt dieses Klischee, also dieses, was Rapper nun erzählen von irgendwelchen Verlusten, auch gerade musikalisch. In dem Pilotfolge wird dann diese Vater-Sohn-Beziehung, also wo er halt schwul ist und eigentlich nur Anerkennung vom Vater will, wird halt musikalisch aufbereitet und man bleibt halt dann, weil es halt stellenweise wirklich zu dem passt, was da in dieser Serie gerade losgeht, bei der Musik hängen und hört dann gar nicht mehr zu, was die einzelnen Charaktere miteinander erzählen. Dann kommt für mich hinzu, und das ist, glaube ich, für mich so das größte Manko, das ist in einem, für mich so in einem Strickmuster, wo man eigentlich so das Nächste, was passiert, irgendwie schon irgendwie vorwegnimmt und es passiert auch so. Also die Mutter kommt aus dem Knast, okay, in der Pilotfolge erfährt man noch nicht, warum der Vater dann nie wieder im Knast sie besucht hat. Er hat sie quasi irgendwie im Stich gelassen. Dann rastet er aus, weil sie wieder rauskommt und keiner Bescheid weiß. Der ehemals beste Freund soll sie so ein bisschen beschatten, hat aber ein Spielproblem und will eigentlich noch Geld haben. Und dass der eine gewisse Endlösung zugebracht wird, ist eigentlich dann auch klar. Und dass sie sich die ganze Sache sie will partizipieren an dieser Firma, an diesem Riesenimperium und schlägt dann die raus, dass sie quasi den einen Sohn unter Vertrag nimmt, wobei dann auch wieder, das war so ein klein wenig überraschend, sie quasi sagt, ja, ist alles super, alles toll und sie dann sagt, naja, du kleine Pussy, kannst dich eh nicht entscheiden, so richtig. Also sie im Prinzip fast ähnlich denkt wie der Vater, der den Sohn schon in jungen Jahren da mächtig eingeheizt hat, nur weil er da in irgendwelche Stöckelschuhen durch die Gegend gelaufen ist. Also für mich war es einfach zu viel, ja, ich habe so gesagt, es ist so ein stereotypes Strickmuster, so es verläuft in Bahnen, die man auch erwartet, also wenig Spannung, wenig Überraschung für mich dann und das ist irgendwie überhaupt nichts für mich gewesen am Ende. Also es, ich kann sehen, dass es gut gemacht ist irgendwie, dass die Musik stellenweise ganz nett ist. Aber für mich passt es einfach nicht so zusammen. Und es wird, glaube ich, auch als Soap-Opera so ein bisschen deklariert. Es ist wirklich so eine Musiker-Soap-Opera. Wenn man das mag, kann das sicherlich gewinnbringend sein. Also ich komme damit aber
eher ein wenig aber zurecht. Schon mit weitaus mehr Inhalt. Also was da teilweise dann in späteren Folgen in einer Folge passiert, das kriegst du in manchen Serien in einer halben Staffel nicht hin. Also da muss ich echt... Also auf der einen Seite schon ein bisschen Kritikpunkt, da wünsche ich mir für die zweite Staffel, dass sie so ein bisschen die mal einen Gang runterschalten, weil dann echt so, also sehr ganz normal 45 Minuten Laufzeit, aber wow, da dreht sich manchmal das Rad fünfmal und dir schwirrt danach der Kopf mit Input, aber die machen es halt gut, also du kommst halt immer mit und also ich bin da vor allem dann ab der Hälfte der Staffel mega gefesselt immer gewesen. Es gibt dann noch zwei, drei Auftritte von den, also ja eigentlich von der ganzen Familie, was mich teilweise vor allem eines, wenn Lucius hatte als junger Mann halt einer seiner größten Hits und der wird dann später von einem seiner Söhne quasi auf einer großen Party gecovert und er hat damit quasi in der Öffentlichkeit sein Coming Out und das ist so gut gemacht, das ist so super gefilmt, das aus der Perspektive eben von Jamal und wow, also du kriegst Gänsehaut, also mir standen die Tränen im Augen, das war so wunderbar. Schon allein deshalb bin ich froh, dass ich das gesehen habe, weil es echt super gemacht ist.
Und es kommt dann aber immer so ein bisschen, also diese ganze, ich sage jetzt mal, klassische Musikgeschichte, so Tina Turner und Ike und dann vielleicht noch so die, wie hießen die hier, Jackson 5 da, also diese ganze Jackson-Familie so ein bisschen, also dieses, das schwingt immer so ein bisschen mit, dass da so kleine Anleihen, also dieser ganze Disput innerhalb der Familie, dass jeder Einzelne eigentlich doch so ganz super ist und zusammen sie eigentlich noch viel besser sind und was war für dich so dieser Punkt, dass du sagtest, also hat sich die Serie wirklich ab Episode 1 wirklich abgeholt und gesagt, hier, ja, das ist genau das, was ich gucken will, oder hat es dann auch ein kleines bisschen länger gedauert?
Muss ich jetzt überlegen, ist ja dann doch schon ein paar Wochen her. Also ich glaube, Episode 1 hatte mich hauptsächlich wegen Cookie, weil ich einfach so geflasht von der Figur war. Und ich glaube, es gab vier Folgen, als ich eingestiegen bin und ich habe das dann wirklich am Stück geguckt und ich kann dir gar nicht genau sagen, was es genau war, aber ich habe einfach gedacht, bam, das ist eine Serie, da stimmt halt vielleicht auch diese kleinen Sachen, die waren für mich dann zusammen als großes Ganzes, haben mich einfach super unterhalten. Es ist jetzt kein Breaking Bad, da müssen wir uns nichts vormachen, aber wenn wir jetzt Soap-Charakter oder irgendwas reden, das halt dann, ja, ist alles vorhersehbar. Ich meine, da ist menschlich gesehen, wenn wir jetzt von den menschlichen Verbindungen und Beziehungen reden, ist Game of Thrones oder Walking Dead nicht anders, nur dass die Zombies haben oder halt in einer fiktiven Welt leben.
Ja, das sage ich ja gar nicht. Ich sage ja gar nicht, dass das also per se eine schlechte Serie ist, aber ich weiß nicht, du hattest das Gefühl, du hast offensichtlich das Gefühl nicht, dass das irgendwie schon so ein Strickmuster ist.
Also manche Sachen kann man natürlich schon vorhersehen oder dass man denkt, okay, die zwei landen jetzt wieder im Bett, aber was dann teilweise damit gemacht wird, das finde ich dann schon überraschend, was daraus resultiert. Also mich hat dann an vielen Stellen eigentlich überrascht und es werden ja dann noch Menschen umgebracht, um jetzt mal so ein bisschen, dass da doch noch ein bisschen mehr passiert als nur soapige Streitereien oder halt nur familieninterne Kriseln, sondern da passiert schon noch ein bisschen mehr.
Alex, wie sieht es bei dir aus? Ist es für dich generell so ein Problem, so, sag mal, Musik angehauchte Serien zu gucken oder
wie sieht es bei dir aus? Also mir ging es ein bisschen wie dir. Also zum einen interessiert mich halt das Thema an sich halt nicht so wirklich, so Musikindustrie und dann halt, das war auch so, ich fand, das war also alle so ein bisschen, wie sagt man denn, so Stereotyp, aber halt so, wie man es halt auch sich vorstellt, ne, so die schwarzen Rapper, die verdienen alle auf dem Geld und rennen alle in Pelzen rum und haben alle die Goldklunker an und so. Also das ist, wahrscheinlich wird es auch bei vielen so sein, aber manche werden natürlich auch ganz, ganz normal leben von den Musikern und werden halt nicht so einen Dicken raushängen lassen. Und
ja,
dann,
aber das sind ja, also gerade jetzt hier Familie Line, das sind ja nicht einfach Musiker, sondern wie gesagt,
gehört
ja auch Empire.
Oder? Naja, schon, aber das halt dieses klassisches Raushängen ist halt immer so typisch an die Schwarzen halt so verbunden, ne? Dass die ja dann besonders ihren Reichtum so darstellen müssen und raushängen müssen. Ne? Da wird es ja auch andere geben, die das halt nicht so machen. Aber gut, ja, ist ja jetzt egal. Auf jeden Fall fand ich das alles ein bisschen übertrieben und ein bisschen zu dick aufgetragen. Und ja, mich hat das einfach das ganze Thema nicht abgeholt. Das ist einfach nicht meins. Also dann gucke ich mal lieber Zombies an. Aber das ist ja wieder so ein Thema, was gefällt mir.
Ja, das
ist
dann einfach Genre. Ja,
klar. Ja, und das ist, ich brauche es nicht. Aber also ich respektiere das voll, wenn der andere das gefällt. Die darf das ja auch gucken. Nett. Dann darfst du ja auch dein, was war das andere, was wir zerrissen haben?
Ach, es war so viel.
War so viel, richtig. Ich habe schon vergessen. Nee, und von daher, also mich hat es wirklich extrem, ich muss mich mal zusammenreißen, das durchzugucken. Aber ich kann auch verstehen, dass das Leuten gefällt, denen halt vielleicht auch Bilder an der Musik liegt und so, und die das mitnimmt. Dann ist es wahrscheinlich eher was, wenn sie mir jetzt irgendwie eine Sportserie oder sowas hinlegen, dann werde ich die wahrscheinlich auch gut finden, ne? Und wieder die Annemarie oder andere halt nicht so gut finden, ne? Wenn es irgendwie um, keine Ahnung, Fußballmannschaft geht, keine Ahnung, ne? Dann ist es halt immer so ein bisschen genreabhängig. Deswegen von mir leider da rein vom Thema her ein No-Go, aber ich toleriere es.
Ich fand auch so interessant oder so lustig, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, als sie so in einem Nebensatz fallen ließen, wie arm doch die Musikindustrie eigentlich dran ist, weil sie jetzt alles kopieren und weil du alles irgendwo so ziehen kannst und weiß der Teufel was. Und deswegen gründen sie jetzt dieses Empire, um auch dem jungen Nachwuchs wieder genügend Kohle verdienen lassen zu können. Also da war so ein bisschen, dachte mir, genau das braucht man jetzt.
Ja, da gibt es später dann auch noch, um natürlich Investoren dafür zu finden, auch wieder ganz tolle Szenen mit Cookie, wie sie eben versucht, anhand ihrer eigenen Vergangenheit dann die Leute zu motivieren. Also es macht schon viel Spaß. Was wir vielleicht noch erwähnen könnten, dass nicht nur der Hauptcast exzellent besetzt ist, sondern irgendwie ist da jeder zweite bekannter Kopf. Also Jennifer Hudson spielt dann am Ende ein paar Folgen mit. Naomi Campbell hat wirklich einen wiederholenden Auftritt. Also nicht nur einfach mal so 5 Minuten, sondern sie ist schon, ich glaube, bei 5, 6 Folgen zu sehen. Gaborne Serib, die wir ja von Big C kennen und von American Horror Story spielt mit.
Genau,
und
das ist die etwas korpulente, die hat auch einen Oscar bekommen. War das nicht die?
Ach ja, hier für The Help?
Ja, ich weiß nicht, jedenfalls. Aber die da fand ich auch toll, dass sie dabei ist. Also es ist ja nicht so, dass
Precious
die Charaktere da irgendwie nicht ansprechend sind, aber naja, wenn einen die Story halt nicht packt oder wenn man halt nicht so für dieses Business was übrig hat, dann wird es also halt echt schwer.
Ja, sie war nominiert für einen Oscar für
Precious. Nominiert, ich dachte, die hat echt einen
bekommen. Genau, und dann haben wir halt noch Snoop Dogg, ist dann in einer Folge dabei, das ist ganz unterhaltsam. Mary J. Blige, Cuba Gooding Jr., wen haben wir dann noch? Raven Simone spielt in 2, 3 Folgen mit, das war die ganz Kleine von der Bill Cosby Show. Estelle, also Rita Ora, Juicy J., also keine Ahnung, Patti LaBelle. Da kommt echt jeder vorbei und ich habe gelesen, für die zweite Staffel ist Oprah im Gespräch und
genau, hattest du das gesagt? Also es wird eine zweite Staffel geben.
Auf jeden Fall.
Weißt du, wann die rauskommt? Dieses Jahr im Herbst?
Ach, bestimmt erst auch wieder Ende, Anfang nächsten Jahres. Das ist ja meist, also kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass die da innerhalb halben Jahres gleich wieder neue Folgen nachlegen. Ich denke mal, sowas muss dann auch, sowas soll man jetzt nicht überstrapazieren, denn was ich ja auch am Anfang gesagt habe, mega eingeschlagen wie eine Bombe und das auch einschaltquotenmäßig, denn normalerweise ist es ja so, wenn eine neue Serie startet, startet meist ganz gut und läuft vielleicht auch und dann irgendwann nehmen die Zuschauerzahlen ab. Also ist ja eigentlich in der Regel der Fall. Und hier war es wirklich genau umgekehrt. Moment, die sind mit 9,9 Millionen Zuschauer gestartet und von Woche zu Woche wurden es mehr und das Finale haben dann phänomenale 17,6 Millionen gesehen. Also das muss ich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Fast verdoppelt, was mega krass ist. Also hätte ich nie gedacht, dass das noch passiert. Die haben damit in diesem Jahr anteilsmäßig Big Bang Theory sogar vom Thron gestürzt und es kam natürlich, weil es ja eine Musikserie ist, auch eine entsprechende Compilation raus und die ist in den USA in den Billboard-Charts auch auf 1 gegangen und dadurch, das kam der gleichen Woche raus wie Madonnas neues Album und die ist dann nur auf Platz 2 gelandet, also was ja schon sehr viel aussagt. Da Wie gesagt,
jetzt mal losgelöst, ganz kurz noch, Annemarie. Ja. Und dann machen wir auch Schluss, weil Empire haben wir nun auf der einen Seite genug gelobt oder beziehungsweise die Kritik herausgestellt. Aber was war denn so das Lobenswerte der Journalisten? Also was haben die, also in Amerika, so gelobt an dieser Serie?
Also das eine natürlich der Umgang mit der Homophobie beziehungsweise mit dem Schwulsein der Familie oder also innerhalb der Familie. Dann der auch, naja, allgemein erstmal, dass es überhaupt eine komplett schwarze Serie ist. Also das ist das, in den regulären Serien heutzutage hast du höchstens mal irgendeine, jemand, der schwarz oder Latino oder wie auch immer ist, der irgendwie Stichwortgeber ist oder der Sidekick, aber dass da wirklich komplett afroamerikanische Darsteller engagiert werden, ist echt eine Rarität. Dann aber natürlich auch innerhalb dieser Familie oder dieser Konstellation von unseren Hauptdarstellern, die schwarz sind, die dann aber trotzdem diesen latenten Rassismus Weißen gegenüber oder wie zum Beispiel die Freundin von Lucius, die wird dann Fake Halle Berry genannt, wegen dieser, naja, so hellbraunen Hautfarbe, und da dieser Konflikt, da, dass das alles zur Sprache kommt, dann natürlich, was ich gerade gesagt habe, Cookie als erwachsene, selbstbestimmende Frau, die muss sich für nichts entschuldigen, was sie macht. Sie verhält sich halt manchmal arschig, aber genauso machen das Männer. Aber irgendwie wird von Frauen ja immer erwartet, beziehungsweise so wird dieses Frauenbild ja auch in der Fernsehindustrie oder in der Öffentlichkeit immer gebildet, dass Frauen sowas nicht dürfen oder dafür dann immer gleich wieder die Schultern einziehen und sich für irgendwas entschuldigen, was gar nicht entschuldenswert ist. Und sowas einfach. Also einfach, es gibt so viele Kleinigkeiten, die verdammt toll sind an Empire. Und deshalb kann ich es wirklich nur jedem empfehlen. Wenn ihr jetzt totalen Hass oder sagt, oh Gott, die Musik geht gar nicht, oder ich bin selber ein homophobes Nazi-Arschloch, dann erstmal bitte nicht mehr den Podcast hören.
Warum sind denn alle Homophoben gleich Nazis? Das ist ja nur wieder...
Nein, das war jetzt noch dazu. Also das war jetzt plus.
Plus.
Ja, plus, genau. Und wenn ihr beides seid, dann bitte auch. Ja, genau.
Dann,
also.
Dann gehe ich jetzt.
Ganz viele tolle Sachen und kann die Serie nur empfehlen. Und das werde ich den Namen mal schicken, den Link. Empire hat kein wirkliches Intro, einfach nur manchmal nach sehr vielen Minuten erst setzt so dieses Empire-Logo ein mit so einem schmissigen 3-Sekunden-Score. Und da hat, ich weiß gar nicht von welcher Seite das war, die haben quasi ein Vorspann created im Stil von Dynasty, also Denver Clan, was echt ganz phänomenal ist. Das können wir mal noch verlinken, das macht ganz viel Spaß. Und hoffe ich, dass sie es in der zweiten Staffel einbauen.
Wobei ja dieses Empire auch so ein bisschen aussieht wie dieses Logo oder Intro-Logo von Boardwalk Empire, also so ein bisschen angelehnt, in meinen Augen. So, gut, machen wir hier mal einen Break. Also wie gesagt, einfach am besten mal reingucken. Also der Trailer, in meinen Augen, wenn man halt das so nimmt, ist ein bisschen misleading, also geht ein bisschen nicht ganz in die richtige Richtung. Am besten erste Folge gucken. Wenn man aber generell Musik überhaupt nicht mag, dann braucht es auch nicht gucken. Also wegen des Dramas, ich glaube, da sollte man sich andere Serien aussuchen. Annemarie, deutsche News, Broadchurch, genau, ab 26.04.
Ja. Ja, genau, Broadchurch, das war ja diese englische Dramaserie mit Dingens, den ehemaligen Doctor Who, wie heißt er denn? Tennant? Ist er mit Vorname? Michael? Nee.
David.
David Tennant, genau, in der Hauptrolle, was ja dann auch ein US-Remake bekommen hat. Das hatten wir auch vor.
Ich wollte gerade fragen, ist das jetzt Broadchurch Jahren das besprochen? Original, also das britische, oder ist das dieses Remake?
Ja, ist das britische. Und haben wir auch mal besprochen, und das wird ab dem 26. April, also gar nicht mehr so lange hin, immer sonntags in Doppelfolgen im ZDF laufen, 22 Uhr, also dann wahrscheinlich nach dem Traumschiff oder was auch immer dann da laufen wird. Und das fanden wir ja ganz nett, ne? Das war ja ein ganz unterhaltsames Kriminaldrama und gute Serien im quasi Hauptprogramm.
Jetzt immer der Standard. ZDF. Hast du es weitergeguckt? Naja, oder hat einer von uns das weitergeguckt? Ich meine, die Serie war nicht schlecht, aber weitergeguckt habe ich es zum Beispiel auch nicht.
Ja.
Was ja? Also ja, du hast es nicht weitergeguckt, oder? Jetzt ist er weg.
Ach so, ich? Nein, ich habe es nicht weitergeguckt. Hatte nur gesagt, als wir dann das US-Remake besprochen haben, dass ich, wenn ich was davon weiterschauen würde, mich dann doch für das Original entscheiden würde. Täte, ja.
Okay. Alex, du hast auch noch eine News.
Ah ja, richtig. Jetzt waren Grimme-Verleihungen in Deutschland. Und da hat der meiner Meinung nach beste Tatort ever, der letztes Jahr kam, mit Borowski, und zwar der hieß Im Schmerz geboren. Ganz, ganz großer Tatort war das. Hat einen Krimi-Preis gewonnen, das wollte ich hier nochmal highlighten. Und man kann diesen Tatort immer noch bei YouTube sich angucken. Und ich kann es nur weiter empfehlen, wer das noch nicht getan hat, auf jeden Fall mal das Ding angucken. Das ist echt grandios gemacht. Da kann jede US-Produktion mithalten. Und ganz, ganz viele Stilelemente da drin vereint. Und guckt euch das an. Hat es auch, wie gesagt, einen Preis gewonnen. Und das nicht ohne Grund.
Ich bin immer noch überrascht, ganz ehrlich gesagt, dass Alex immer noch so ein Verfechter des Tatorts ist. Und du kannst ja nochmal darauf hinweisen. Also Tatort ist ja mittlerweile mit internationaler Starbesetzung eigentlich, ne?
Ja, ist auch richtig. Jetzt kam am Sonntag wieder ein Tatort. Wieder Zufallsspiel spielt auch Borowski, der auch den Krimi-Preis gewonnen hat. Und da spielen also eine feste Schauspielerin mit, diese türkische Abstimmung, ich komme nicht drauf auf den Namen, die zum einen bei Game of Thrones mitgespielt.
Sibel Kekeli.
Ja, richtig. Kekeli oder so, wie die heißt.
Ja, Sibel Kekeli.
Die ist ja feste Schauspielerin bei Game of Thrones, und dann hat da auch wieder ein Nebenschauspieler mitgespielt beim Tatort, der auch eine feste Rolle bei Game of Thrones hat. Deswegen hat mich doch überrascht, dass das Produktionsteam von Game of Thrones, was ja wirklich enorm erfolgreich ist, auch auf die deutschen Schauspieler zurückgreift, ne? Was ja doch immer für gute Qualität birgt. Und Tatort, ja, kann ich nur empfehlen. Klar sind wir auch mal schlechter dabei, aber ich sag mal, 80% kann man sonntagabends um 7:45 nichts falsch machen, und ist einfach ein schöner Abschluss des Wochenendes. Also ich bin ein großer Fan von. Und wer meinen Favoriten hören will, wie gesagt, ich bin da ja kundig. Ich bin eigentlich mehr der Polizeiruf 110, der den besser findet, und da den Rostocker Polizeiruf. Ganz großes Kino, ganz schöne, ganz gute Charaktere, und ja, wie gesagt, das mal ganz kurz zum Tatort und zum Polizeiruf. Macht sich wirklich gut. Da ist das GEZ-Gebührengeld gut angelegt.
Allein dafür schon.
Die Milliarden. Ich glaube, ich habe letztens wieder eine Reportage gelesen, die nehmen ja pro Jahr irgendwie 10 Milliarden Euro ein. Aber das ist ein anderes Thema.
Schwamm drüber.
Ja, wir zahlen es ja gerne.
Gut, dann kommen wir zur nächsten Serie, und das ist eigentlich eine, worauf ich mich irgendwie gefreut habe, einfach schon, weil es eine Sitcom ist und momentan überhaupt nicht so viel tolle Sachen laufen, die irgendwie lustig sind, und dann guckt man doch sowas ganz gerne mal, zumindest den Piloten, der geht ja auch nochmal locker diese 20, 25 Minuten, Unbreakable Kimmy Schmidt. Und Alex, wollte uns mal kurz erzählen, was denn Unbreakable Kimmy Schmidt ist?
Ja, das ist eine Comedy-Serie. Ich mag ja auch so Comedy-Serien ganz gerne gucken. Grob zur Handlung, abstruse Handlungen. Da werden irgendwie vier Damen in einem Bunker festgehalten von einem, ich sag mal, kleinen Sektenanführer, der so eine Weltuntergangssekte gegründet hat, wie gesagt, mit vier Damen, und denen irgendwie allen erzählt hat, ja, die Welt geht unter oder ist untergegangen, ein Atomschlag, und die müssen jetzt da unten die Welt aufrechterhalten, und die werden eines Tages aus diesem Bunker befreit, mit großer Presse und großem Terrain, und dann werden die vier halt, vier Damen, die alle sehr unterschiedlich sind, dann in einer Fernsehsendung halt interviewt, und dann ja, werden die halt befragt, was die da unten gemacht haben, warum, wie die da runtergekommen sind in den Bunker und warum die festgehalten wurden. Und da kommt halt auch raus, ja, die eine ist halt freiwillig runter, die andere hat gedacht, das ist ein Job da unten. Und die andere, die ist so eine Spanierin, die spricht kein Englisch oder ja, kein Englisch. Und sind halt 15 Jahre da unten in dem Bunker gefangen, ich sag mal in Anführungsstrichen gefangen geworden. Und sind dann halt freigelassen worden, und dann heißt es halt, ja, was macht er jetzt? Ja, wir gehen wieder zurück zu dem Sektenanführer oder zu dem Bunker. Und unsere Kimmy Schmidt, er kriegt dann irgendwie so einen Sinneswandel, und als sie diese TV-Sendung raus sind, beschließt sie halt spontan, dass sie halt in New York bleibt und ihr Leben jetzt halt mal in die Hand nimmt und einfach was anderes machen will und dann in New York leben will. Kriegt dann auch ein bisschen Geld, um da halt um die rumzukommen. Und ja, sucht dann einfach ein Apartment, wo sie wohnen kann, und einen Job, und das kommt ihr alles auch so ein bisschen zugeflogen, sage ich mal. aber verbaselt dann doch wieder alles, weil sie dann halt noch doch nicht so richtig klarkommt auf der, in der heutigen Welt. Und ja, man erfährt dann oder man sieht dann halt irgendwie, wie sie dann halt von den Mitcharakteren, die dann halt dort mitspielen, also zum einen halt der, ich sag mal, WG-Partner, sagt dann halt, ja, geht auch wieder nach Hause, das ist nichts für dich, die große weite Welt oder das große, schöne New York. Da ist halt schwierig, da zu überleben als Landei. Naja, und das nimmt sie dann irgendwie zu Herzen und dann will sie halt zurückfahren auf ihr ländliche Gegend und dann beschließt sie halt an der Busstation, ach, ich bleib doch da und naja, und dann geht sie halt ihren Zimmergenossen da aufsuchen, der irgendwie am Broadway irgendwie so singt für Geld. Und dann singen die ganz, ganz furchtbar da am Broadway. Das war so ein bisschen Fremdschämen irgendwie, fand ich. Singen da am Broadway. Und ja, und dann ist halt Schluss gewesen. Dann denke ich mal, geht es dann weiter, dass sie ja dann doch ihr Leben irgendwie meistert in der großen, schönen Stadt New York und lustige Sachen erlebt und halt mit ihrer naiven Art, die sie so an den Tag legt, lustige Sachen erlebt. Und ja, halt so dieses Klischee halt, so Landei von vor 15 Jahren, die sie nicht auskennt, wird dann da wahrscheinlich ja die eine oder andere lustige Geschichte erleben und das ist eigentlich so der Hauptplot von der ganzen Geschichte oder die Hauptgeschichte. Ja, im Ganzen für mich halt nicht so wirklich lustig. Ich habe da nicht wirklich viel lachen können. Das war alles ein bisschen zu platt, ein bisschen zu unlustig für mich. Aber das heißt ja nichts. Ich bin ja eh nicht der große Comedy-Fan. Ich denke mal, die Annemarie hat sich da wieder köstlich amüsiert wahrscheinlich, weil die doch so ein bisschen diesen Humor mag. Oder, Annemarie?
Ja, habe ich. Ja, also der Humor, ja, witzig war es, aber das war für mich nicht der Hauptgrund, sondern wirklich die Figur der Kimmy, die da nach 15 Jahren, also sie ist irgendwie, sie war in der 8. Klasse und wurde da quasi mitgenommen und sagt ja auch ganz selbstbewusst und siegessicher schon dem Piloten, ja, ich war da jetzt 15 Jahre unten, aber er hat mich nie gebrochen. Und dann im Vorschau ein wirklich sehr schmissiger Song, der schon beim ersten Mal hören total ins Ohr geht, dass die Unbreakable Kimmy Schmidt und das sind halt Frauen und die, man, die sind aber strong und alles. Also das hat mich sofort mitgerissen und genauso ist Kimmy eben. Sie, ja, wie Alex jetzt schon sagte, sie hat nichts mitbekommen, was in den letzten 15 Jahren war, aber das ist ihr auch egal. Also da ist sie eben so ein bisschen tollpatschig oder reagiert nicht so, wie ihre Umwelt das erwartet oder gern hätte, aber das ist ihr halt egal. Sie kämpft sich da so durch und hat ein unbegreifliches und nicht endendes Selbstbewusstsein und auch ein Selbstverständnis von sich, dass sie das ja schafft. Also das macht einfach gute Laune. Die Witze sind für mich, also ich habe jetzt 6 Folgen, glaube ich, gesehen und umso besser ich Kimmy kennenlerne, umso witziger finde ich das ja alles und aber auch umso verständlicher und umso mehr lache ich mit ihr, nicht über sie. Und aber die Situationen sind auch so herrlich absurd, aber auch so herrlich nachvollziehbar, dass die Serie für mich einfach total gute Laune macht, dass ich mich darüber freue, dass ich mich freue, schon wenn ich sie sehe, dass es mir einfach gefällt. Und wir haben ja noch als Nebencharaktere in der Serie, also nicht nur ihren Mitbewohner Titus, mit dem sie quasi so, also die zwei werden dann nicht eingeschworenes Team, aber die zwei sind dann quasi unsere Hauptbezugspunkte. Wenn dann Kimmy irgendwelche Love Interests hat, die laufen dann eher so nebenher, was echt ganz erfrischend ist. Also die nehmen dann nicht nehmen sie nicht komplett ein oder die Story, dass es sich dann nur um den Mann dreht, sondern der Fokus bleibt halt immer noch als auf Kimmy und das ist halt total erfrischend. Sie hat ja sie fängt dann einen Job an, in dem sie auch mehr oder weniger nur so aus Versehen hineingerät bei einer Frau, die gespielt wird von Jane Krakowski. Also das ist unfassbar, was da, das ist eine reiche Frau, die halt einen kleinen Sohn hat und dann noch eine Stieftochter, die beide nichts mit ihr zu tun haben wollen. Vor allem die Tochter, die ist eben genauso, wie man eben New Yorker, 15-jährige, verwöhnte Girl erwartet. Und die im Zusammenspiel mit Kimmy ist einfach Ich kann es gar nicht beschreiben, wie wunderbar amüsant das alles ist. Und ja, also so viel gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Entweder man guckt die Episode und ist von Ellie Kemper als Kimmy sofort beeindruckt und ist verliebt und möchte mehr über sie kennenlernen und freut sich gerne an ihr. Oder man sagt eben, nö, das ist nichts für mich, finde ich nicht witzig oder ich mag per se Comedies nicht, dann ist das auch nichts für denjenigen. Aber ich finde, jeder sollte der Serie mal eine Chance geben und sehen, wie tief dann doch diese Comedy gehen kann und wie viel Spaß sie bereiten kann.
Das ist ein neuer Star am Comedy-Himmel oder hat die schon vorher was gemacht?
Also die hat früher auch schon bei 30 Rock, bei The Office mitgespielt. Ja, die Serie stammt ja auch von Tina Fey, die ja auch quasi 30 Rock mitentwickelt hat. Und es war ganz interessant, sie hatte die Serie eigentlich auch NBC angeboten, bei denen ja schon 30 Rock lief. Aber die haben es ja dann abgelehnt und deshalb ist das Ganze jetzt zu Netflix gegangen. Irgendwie, also finde ich wirklich interessant, wie sich so die Serienlandschaft dahingehend verändert, dass dann wirklich dann die neuen großen Player wie Netflix oder auch Amazon sagen, okay, wir nehmen es, und dann wird so ein großer Erfolg. Das freut mich persönlich ja immer sehr dann für solche Sachen, dass die nicht einfach abgeschrieben werden, sondern dort eine neue Heimat finden.
Also ich muss ja mal in zwei geteilt daran gehen. Ich hatte Unbreakable Kimmy Schmidt auch immer so als Name irgendwo gelesen und immer im Zusammenhang mit Tina Fey und bin irgendwie davon ausgegangen am Ende, dass Tina Fey da auch irgendwie mitspielt, war da ein bisschen enttäuscht, beziehungsweise hat mich eine ganze Weile gefragt, ist denn nun die Hauptdarstellerin Tina Fey? Ich dachte, die sieht mir irgendwie anders aus. Jedenfalls, nein, war sie nicht. Wie sich herausstellte, ist sie halt zwar beteiligt, taucht auch irgendwann mal als Gaststar, glaube ich, mit auf, aber im Prinzip ist, wie du schon sagtest, Ellie Kemper die eigentliche Hauptdarstellerin. Und obwohl ich Comedy-Serien wirklich mag und bin da wirklich sehr breit aufgestellt, muss ich sagen, ist das eine der, die mir persönlich überhaupt nicht liegen. Also ich weiß nicht, ob es wieder so ist, muss man mehr als eine Folge sehen, um da irgendwie Spaß daran zu haben. Aber wie Erik sonst immer so in dem Fall sagt, das war so Fremdschämen hoch drei. Also es ist dieser, wie Alex schon gesagt hat, diese Weltuntergangssekte, die da irgendwo unter der Erde lebt, dann rausgerissen wird und die alle dann so diese einfach altmodische Kleidung anhaben. Also davon ausgehen, dass die ganze Welt ausgelöscht ist und einfach so ein bisschen Kleingeister, die den Guru oder so abgenommen haben, und dann kommt diese eine Dame auch mit so einem, naja, so einem Stereotyp, mit so einem Rucksack voller Geld in die große Stadt. Der Rucksack geht dann auch relativ schnell abhanden, das Geld ist weg, und natürlich zieht sie bei einem, wie könnte es anders sein, also um Kontrast reinzubringen, bei so einem Schwulen ein, der auch noch aus wie so ein Riesenbaby, also als Schauspieler ist der Typ super, aber trotzdem, das wirkt halt so platt, und die eigentliche Vermieterin kriegt von dem eigentlich auch überhaupt kein Geld und lässt sie trotzdem da unten irgendwie wohnen, und als er dann feststellt, dass, keine Ahnung, diese 15, 20, 30.000 Dollar irgendwie aus dem Rucksack weg sind, weil sie einmal bei irgendeiner Disco-Party war, gibt er ihr auch gleich die Miete zurück, was dann irgendwie so vollkommen weltfremd ist in dem Moment. Und ich habe eigentlich die ganze Zeit drauf gewartet, also für mich jetzt, dass es irgendwie lustig ist, aber da war weder so gefühlte Situationskomik besonders cool, noch für mich jetzt so spritzige Dialoge. Es war insgesamt eigentlich wirklich leider nur mäßig interessant. Die allgemeine Meinung, sagen wir jetzt, allgemeine Meinung ist ein bisschen übertrieben, aber es ist für eine zweite Staffel verlängert worden. Entweder verlängert Netflix mittlerweile alles, was sie irgendwie machen. Also ich weiß es nicht. Aber ich kann dem leider nicht so richtig was abgewinnen. Anna, wie sieht's eigentlich aus? Hast du mehr als eine Folge gebraucht oder warst du sofort angetan von der Hauptdarstellerin?
Also ich war sofort angetan, aber was ich noch ganz kurz sagen wollte, weil du jetzt sagst, ja, hier die Kleingeister und sie hatte dann das Geld und so. Also es war ja wirklich so, dass die Presse, so wie sie ja heutzutage wirklich immer ist in der Öffentlichkeit, die werden dann aufgeputscht. Dann waren sie da in der, ich weiß gar nicht, Today Show oder in irgendeiner Talkshow eben in New York und haben ja dafür das Geld gekriegt. Und werden dann ja dann so, und jetzt geht wieder ihr Opfer oder so. Also so quasi für die 5 Minuten.
Und tschüss.
Ja, genau. Also für die 5 Minuten Fame, die diese Sendung dafür bekommt, dass sie eben die, ich weiß gar nicht, wie sie genannt haben, Mole Woman, irgendwie so Maulwurfsfrauen und so, weil sie ja eben unter der Erde gewohnt haben, war für die dann okay genug, sie geben dafür ihr Geld, aber dann danach interessiert sie ja keine Sau mehr. Und eben diesen Image, das wird dann später besucht, eine der Freundinnen von unter der Erde, Kimmy in der Stadt, und da sieht man auch den Unterschied. Kimmy versucht diesem Ganzen zu entgehen, sie will nicht, dass alle anderen wissen, wer sie ist, dass sie eine von diesen Gefangenen ist, dass sie eine von denen eher, dass sie auch als nicht als Kleingeistfrau behandelt wird oder abgestempelt wird, wie du es ja auch gerade gesagt hast, sondern sie ist ja eine selbstständige Person, die wurde da in der 8. Klasse da unten eingesperrt. Natürlich denkt sie, dass die Welt so und so aussieht. Aber wie gesagt, sie sagt ja auch, mich hat er nie gebrochen. Ich habe gemerkt, irgendwas ist da im Busch, aber ich konnte halt auch nie wirklich was dagegen tun. Und das finde ich sehr stark und finde ich ganz interessant.
Aber das habe ich zum Beispiel nicht abgenommen. Das klang in dem Moment eher so wie, ja, er hat mich nicht gebrochen, ja, ist alles okay noch. Aber trotzdem, gleichzeitig spielt sie halt, gut, diese Weltfremde. Gut, sie war halt nun unter der Erde da quasi verschüttet und hatte da keinen Kontakt und wirkt für mich eher so wie so ein, weiß ich nicht, so ein 12-jähriges Mädchen, das irgendwie halbwegs versucht, in der Welt zurechtzukommen.
Sie hat ja auch eigentlich den guten Glauben an die Menschheit auch nicht da unten verloren. Sie hat sich gebildet, aber natürlich weiß sie nicht, was jetzt ein Smartphone ist. Wie ein Selfie gemacht wird, ist dann auch eine schöne Szene später. Aber sie geht dann auch mit ihrer Chefin zum Schönheitschirurgen und da wird dann auch wieder gezeigt, gespielt von Jane Krakowski, wie unselbstständig und wie oberflächlich sie ja ist, aber Kimmy versucht ja dann eben zu zeigen, also dieses Klassische, was im Leben wirklich wichtig ist, aber eigentlich bekommt sie da nicht wirklich die Antwort, die sie erwartet. Und ich finde das ganz spannend gemacht. Es ist jetzt keine Serie, die ich jetzt jedem empfehlen würde, aber ich sage, die ist 10 von 10 Punkte, weil es ab und zu gibt es auch Sachen, die sprechen mich jetzt auch nicht so an, aber ich gucke die erste Staffel auf jeden Fall noch zu Ende. Ich glaube, es gibt 13 Folgen. Habe jetzt auch mal Netflix hier die App auf dem Fernseher installiert. Und mal gucken, wie sich es entwickelt. Aber ich finde es ganz gut, wie die Frau da dargestellt wird.
Aber was ist es dann letztlich für dich? Ist es dann schon eine Comedy, also starker Fokus auf Comedy? Oder
ja, gute Laune-Serie, genau. Also ähnlich wie Jane the Virgin. Mit ernstem Hintergrund und auch mit der ernsten Behandlung des Themas, aber nicht oberflächlich, an erster Stelle, dass es eben um Trauerbewältigung oder ähnliches geht, sondern aber das kommt eben dann öfter noch zur Sprache. Also das wird dann nicht verdrängt. Das ist dann nicht, haha, die war also 15 Jahre gefangen, haha, und die ist jetzt dumm. Wir machen jetzt mal dumme Witze. Das ist es ja nicht.
Vergleichbar mit Mindy Project für dich vielleicht? Oder ganz anders?
Ganz anders.
Okay. Also wie gesagt, weil Mindy Project ist ja auch relativ erfolgreich.
Kannst du trotzdem deiner Liebsten empfehlen.
Gut, werde ich machen. Werde ich reinschauen. Wie gesagt, mein Ding ist es nicht, aber ist mal eine Comedy, die ich nicht unbedingt weiterempfehle. Dann haben wir noch ein paar News. Parenthood, Glee, Heart of Dixie, alle Staffelenden. Was gibt's da genau?
Genau, jetzt hast du sie ja schon vorweggenommen, weil ich weiß.
Habe ich was beim Lesen dann gemerkt, dass dieser inhaltliche Zusammenhang ist. Aber ihr habt gerade nicht zugehört, ich habe zu sehr genuschelt. Annemarie, du hast noch ein paar News.
Genau, ich war jetzt ein paar Tage nicht da und da hat sich so ein bisschen was angehäuft. Es sind einige Serien zu Ende gegangen. Da wollte ich natürlich ganz kurz noch meine drei Sätze dazu verlieren. Einmal Ende Januar, glaube ich, war es schon, ist Parenthood nach 6 Staffeln beendet worden und es war genau, also keine Angst, jetzt kommt nichts Spoilerhaftes, einfach nur allgemein meine Meinung und vielleicht mag der ein oder andere dazu ebenfalls was dazu sagen oder wird jetzt angehalten, doch nicht zu gucken oder unbedingt zu gucken, wer weiß. Also Parenthood ist nach 6 Staffeln zu Ende gegangen und es war genauso, wie ich es erwartet habe. Ich habe gelacht und geweint und die letzten Minuten hatte ich ein fettes Grinsen vor Glückseligkeit auf den Lippen, aber es war natürlich auch traurig und alles sehr, sehr zufriedenstellend, wie gesagt, genauso wie ich es erwartet habe. Manches ein bisschen zu voraussehen, da war ich ein bisschen traurig, aber alles in allem perfektes Ende für eine perfekte Serie und ich kann es wirklich nur jedem, der so ein bisschen Gefühl Menschlichkeit in sich hat und
also nicht so uns, Daniel.
Nee, das ist mir einfach nicht männlich genug.
und für einen Sinn für Familie hat und für tolle Stories und für großartige Darsteller.
Nee, Sinn für Familie, Alex, sind wir auch schon wieder raus.
Also, nee, ja, also machen wir nicht so einen Scheiß.
Ich merke schon. Genau, also Parenthood für mich Instant-Empfehlung. Ja, genau, das war ganz toll. Dann ging jetzt im März Glee nach 6 Staffeln dann doch endlich mal zu Ende. Also da muss ich ja auch sagen, die erste Staffel war echt perfekt. Das war eine der schönsten Serienstaffeln, die ich gesehen habe. Und danach ging sie echt rapide bergab. Hat man eigentlich selten, dass man, vor allem ich kann es gar nicht genau sagen, was dann immer das Problem war. Letztes Jahr lief die 5. Staffel und da habe ich echt mal irgendwann, kam ich nicht mehr nach mit gucken, wir haben sich dann gestapelt, die Folgen, und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, guck's nicht weiter. Und jetzt dieses Jahr lief dann die 6. Staffel, ich glaube auch nur mit 10 oder 12 Folgen. Die habe ich mir dann irgendwie doch noch immer so am Rutsch, immer so 3-4 Folgen am Stück reingeworfen. Und das fand ich wieder echt gut. Also wer vielleicht auch irgendwann bei Glee ausgestiegen ist, ich glaube, ihr könnt, keine Ahnung, wenn ihr 3. Staffel ausgestiegen seid, ihr könnt ohne Probleme die 6. nochmal gucken. Und das Finale hat mir überraschenderweise sehr gut gefallen. Also bestand ja aus 2 Folgen. Und bis auf eine böse Sache, die irgendwie sehr schlimm unter den Tisch gekehrt wurde, war das sehr gut. Also auch von Glee, Daumen nach oben. Ich muss jetzt trotzdem, es ist immer noch mit einem schlechten, also mit einem bitteren Nachgeschmack jetzt in meinem Serienherz, weil es irgendwie so schlecht tatsächlich wurde. Aber naja, irgendwie war es dann doch Klima, wollte wissen, wie es endet und was noch so gemacht wurde. Also ich war überrascht, dass es dann doch nicht so schlecht wurde am Ende. Ja, und als letzte Serie haben wir noch Heart of Dixie, was jetzt erst Ende März zu Ende gegangen ist, beziehungsweise es läuft ja auf CW. 4 Staffeln lang und es wurde bisher, vielleicht wenn der Podcast rauskommt oder wenn ihr ihn irgendwann hört, dann war es vielleicht schon offiziell, es wurde bisher noch nicht offiziell bestätigt, dass das auch das Serienende war. Also die haben, CW hat es immer nur beworben mit Season Finale. Und aber alle Schauspieler, ich folge ja auch einigen auf Instagram oder Twitter, die haben alle gesagt so, ja, das war jetzt Heart of Dixie, es war toll mit euch, das war jetzt das Finale. Und das Finale war auch tatsächlich wie ein Serienende. Ich kann, also Heart of Dixie ist echt auch so eine wunderbare Wohlfühlserie, dass wer, ich weiß nicht, Gilmore Girls mochte, vor allem den Charme von Star Solo, sollte sich unbedingt Heart of Dixie anschauen. Eine wunderbare, wunderbare Serie, die auch mich am Ende sehr zum Weinen brachte vor Freude. Und hätte ich nicht gedacht. Es hatte mal so ein Tief, aber wirklich das auch eine Empfehlung von
mir. Was du alles so geweint hast bei Serien, das ist
ja
unglaublich.
Ja, ich bin halt sehr emotional.
Ja, okay, das ist natürlich richtig.
Ja, genau. Also das war es dazu von mir. Demnächst wird auch Cougar Town nach 6 Staffeln enden.
Ich weiß, dass du auch wieder weinst.
Ach, bestimmt.
Könnte passieren, ne? Könnte passieren.
Also da muss ich ja sagen, Cougar Town ist ja auch eine Serie, die haben immer vorzügliche Musikauswahl. Und da ist das so schon ab und zu passiert. Und ich glaube, bei einem Finale werden sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und da nochmal richtig auf die Gefühlsdrüse drücken. Und ja.
Na gut, genau. Das hat sich ja auch ein bisschen geändert. Das ist ja auch mehr so von wirklich funny Sitcom eher so ein bisschen Richtung Drama dann gegangen, oder?
Genau, naja, also richtiges Drama nicht.
Nee, richtiges schon, Drama nicht, aber schon ja. Dramalastiger.
Genau, also intensiver auch, was die Geschichten betrifft, ja.
Na gut, das Einzige, was ich noch empfehlen kann, das habe ich gerade als einziges Mal so ein bisschen zu Ende geguckt, ist die Serie About a Boy, 2. Staffel, finde ich immer noch sehr angenehm, wobei interessanterweise dieses Ende von About a Boy, ich glaube nach 14 Episoden, angeblich jetzt laut Minute Driver das Ende sein soll, aber dann doch nicht ist, wohl noch irgendwie 6 Folgen irgendwo sind. Also ich bin mal gespannt, ob es noch weitergehen wird. Das ist irgendwie ganz nett, also ist jetzt nichts Ansprechendes und nicht extrem lustig, aber es ist ganz nett. Na gut, dann kommen wir mal zum letzten, ich nenne es einfach mal Beitrag dieses Podcastes, The Jinx, wobei ich mir gut vorstellen kann, warum Annemarie uns das empfohlen hatte, denn ich weiß nicht, und das vielleicht mal vorweg, ging es dir auch so stellenweise, dass das diese bei HBO produzierte Serie schon so ein bisschen in Richtung rein klangbildlich an Serial angelehnt sein soll?
Ja, war ja auch eine Doku, also.
Ja, aber daher, nee, es ist, für mich war es so rein vom Visuellen ja nicht, weil Serial ist ein Podcast und das ist eine Serie. Und das ist von der Struktur her so aufgebaut war. Also wie Die genau. ist einfach, um wahrscheinlich
mit
so diese
Befragung und allem.
Kuh so ein bisschen zu melken. Worum geht es? Eigentlich, ja, wenn man Serial kennt, vielleicht so ein bisschen in diese ähnliche Richtung. Also wir hatten, Annemarie, weißt du aus dem Kopf zufällig, All Good Things ist ein Film, der 2010 herauskam, der so ein bisschen das fiktive Leben eines Robert Durst darstellen soll, der wiederum aufgrund des Filmes sich plötzlich an die Produzenten gewandt hatte. So, das kommt so zwischen den Zeilen so ein bisschen heraus und gesagt hat, pass auf hier, ich habe ganz, ganz viele Anfragen bekommen damals habe immer abgelehnt, aber ich hätte gern was zu erzählen. So, jetzt fragte sich Robert Durst, kennt den überhaupt in Deutschland oder Europa jemand? Wahrscheinlich eher die wenigsten. Das war jedenfalls was ist der eigentlich? Ein ziemlich reicher, kommt der einfach nur aus einer reichen Dynastie? Annemarie, du hast ja alles komplett gesehen.
Ja, also
im Immobilienbereich, ne?
Mogul, ja. Also ich glaube, sein Vater war da echt voll, in Simon Durst, glaube ich. Und ja, der war halt einer der großen Macher in New York. Ja,
also jedenfalls mit Kohle. Und es gab eine Mordserie beziehungsweise verschiedene Morde, die einfach ungelöst sind. Also ich glaube im Zeitraum von, 82 und dann ein paar Jahre danach. Er ist dann auch tatsächlich irgendwann mal verhaftet worden, ist aber bei einem Mord, glaube ich, verurteilt worden. Aber das war dann irgendwie Notwehr, also auch nicht
ja,
so
also
richtig.
Ja, also richtig verurteilt nicht, nein.
Na, ich sage ja, es war Notwehr. Also er ist dann quasi freigesprochen worden, weil wegen Notwehr, aber er hat den Mord quasi zugegeben. So. Und diese Serie greift quasi diese Mordfälle von Anfang an nochmal auf. Also wir haben, diese Dokumentation, es fängt alles mit an, ja, es wurden irgendwo Leichenteile von irgendeinem Jugendlichen gefunden und sie konnten das nicht so richtig zuordnen und dann folgen die das so zurück. Also diese Leichenteile sind wirklich so zerstückelt im Meer aufgefunden und irgendwo finden sie so ein kleines Zeitschriften-Abo-Label und das ist auf ein Haus zurückzuweisen. Nun weiß ich gar nicht mehr, warum die irgendwann diesen Linoleum da rausgerissen haben. Jedenfalls darunter finden sie Blut und dann kommt eins zum anderen und irgendwie stellt sich heraus, dass eben dieser besagte Robert Durst dieses Haus gemietet hatte und irgendwie mit dem Mord anscheinend irgendwas zu tun hat. Nur weiß keiner der Polizisten zum Zeitpunkt, als sie ihn festnehmen, wer das eigentlich ist. Und es stellt sich heraus, dass das eigentlich ein ziemlich Reicher aus New York ist. Und das ist so diese Serie auch, am Anfang kann sich auch keiner vorstellen, dass der überhaupt mit dem Mord irgendwas zu tun hat. Er ist halt eher ein ziemlich unscheinbarer, aber, und das wird in dieser Pilotfolge sozusagen relativ schnell klar, er flieht dann auch. Also er hat irgendwas schon zu verbergen, er hat irgendwie Dreck am Stecken und stellt sich nicht so richtig. Und wie es immer in solchen Serien ist, beziehungsweise in dem Fall im richtigen Leben, dann kommt noch nachdem er aufgegriffen wird, seine Ex, also seine mittlerweile Ex-Frau, damals noch damalige Frau, mit ins Spiel und die zieht nun wieder vom Leder ohne Ende. Also sie möchte, dass der eigentliche eine Anwalt überhaupt nicht ihn vertritt, weil sie ihn für unzurechnungsfähig erklären wollen, was wieder einen Einfluss auf sie hätte als Frau, weil dann diese Ehe annulliert wird und sie quasi ohne Mittel dasteht. Also man merkt schon so richtig, wie die Sympathie zwischen diesen einzelnen Charakteren so richtig hochkocht, also wie man die Frau mag, wie man ihn mag, in Anführungszeichen. Und ja, also es ist halt eine Dokumentation über einen Mordfall, der schon relativ lange zurückliegt, wo dieser tatsächliche, real existierende Robert Durst tatsächlich noch befragt wird und was im Piloten erst so ganz am Ende klar wird, also das wird dann so quasi so offenbart und dann sieht man halt so einen alternden Mann, der ist mittlerweile, 70 plus oder so. Und das eigentliche Spannende, wobei ich mir immer noch nicht ganz im Klaren bin, der Junge war wohl dann irgendwie während der HBO-Aufnahmen anscheinend so intelligent, dass mit eingeschalteten und angeklebten Mikro er wohl die Morde, oder sinngemäß, er hat gesagt, ja, ich habe sie alle umgebracht. Und das heißt also, im real existierenden Leben ist er quasi vor Ausstrahlung, glaube ich, der 6. Episode direkt mal nochmal verhaftet worden, wird nicht auf Kaution freigelassen, weil eben dieser finanzielle Background ist und weil halt Fluchtgefahr besteht und weil auch wohl etliche falsche Pässe und Marihuana und weiß Teufel was bei ihm gefunden worden sind. Also da ist einiges am Brodeln und nun, wenn er Pech hat und dieser Mordfall neu aufgerollt wird und neue Beweise da irgendwie an den Tag gebracht werden und er es tatsächlich überführt werden kann, könnte es passieren, dass er nach wie vielen Jahren, 20 Jahren, doch nochmal in den Bau wandert, beziehungsweise weil er in Florida, glaube ich, einsitzt, mittlerweile auch die Todesstrafe da bekommen könnte. Also da ist ein bisschen, sagen wir mal so, die Kacke am Dampfen. Was ich mir dachte, als ich das dann so gelesen habe, dass das wahrscheinlich, weil die Serie, ich weiß nicht, wie gut die in Amerika läuft, also das vielleicht sogar ein bisschen ein Marketing-Gag ist, aber na gut, wenn einer im Knast sitzt und Gefahr läuft, verurteilt zu werden, ist das alles andere als ein Marketing-Gag, aber trotzdem. Ich muss sagen, so sehr ich Serial diesen Podcast gemocht habe, weil das dann so aufgedröselt wird, ist diese Serie eher, ich weiß nicht, also mich hat sie nicht so richtig abgeholt. Ich finde sie auch nur mäßig spannend. Also ich weiß nicht, wo du, Annemarie, du hast ja mittlerweile komplett einmal alles durchgesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, du kannst es ja gerne mal so insofern ein bisschen leicht spoilern. Es wird natürlich kein definitives Ende geben, weil er natürlich nicht die Wahrheit sagen wird und sagen wird, hier pass auf, ich war's oder ich war's nicht. Und insofern bleibt halt alles in der Schwebe. Alles wird offengelegt, es wird wahrscheinlich so subjektiv oder ja so subjektiv koloriert natürlich auch dargestellt. Und man wird wahrscheinlich mal denken, oh, der war's, mal er wird's nicht. Und am Ende bleibt so alles ein bisschen offen. Er redet sich im realen Leben nun mittlerweile raus, dass quasi diese Aufnahmen, die da gemacht worden sind, ja eigentlich nur so eine Probe waren für irgendwelche Aufnahmen, dass das gar nicht so richtig real ist. Und ja, naja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Also was war ja, für dich der Reiz dann nach dem Piloten?
Nee, erstmal, du hast ganz am Anfang gesagt, dieser Film All Good Things mit Ryan Gosling und Kirsten Dunst, der gemacht wurde auf dem fiktiven Leben von Robert Durst, also es war schon aufgebaut auf die Beschuldigungen, die Robert Durst seit 82 verfolgen. Ich drösel das mal kurz ein bisschen auf. Also 82 wurde seine damalige Frau, die ist verschwunden, bis heute nicht gefunden. Man weiß nicht, ob sie gestorben ist, ob sie sich abgesetzt hat, wie auch immer. Also da nichts Genaues weiß man nicht. Der Film wurde gemacht von Andrew Jarecki und dann, ja, wie du richtig sagst, Robert Durst hat nie jemand wirklich interviewt oder es gab auch nicht, weiß nicht, ob es da von vielen Bestrebungen gab, sicherlich, aber irgendwie hat er es nie gemacht. Und da hat er sich dann eben, als der Film rauskam, selbst bei Jarecki gemeldet und hat gesagt, ich würde gern dazu onscreen eben ein Interview geben und ein bisschen, ja, ob er dann wirklich seine Sicht der Dinge zeigen oder sagen wollte, sei jetzt dahingestellt. Und dann geht das Ganze eben los, oder im Pilotfilm, ja, geht es erstmal um den damaligen Nachbar von Durst, der zerstückelt aufgefunden wird, und dann, ja, wird das Ganze, und das fand ich überraschend gut, eben mit Rückblenden gezeigt, eben mit Darstellern, die das nachstellen, und das fand ich immer echt gut gemacht. Also 82 eben, wie die Beziehung zwischen Cassie, seiner damaligen Frau, und Durst war. Wir blicken in seine Kindheit zurück, dass eben seine Mutter von einem Dach gefallen ist oder gesprungen ist, das ist also ein bisschen auch undurchsichtig, er war da gerade mal 7 Jahre alt, dann eben diese Tatsache, dass die Frau verschwunden ist, und dann gibt es die Familie von der Frau, es gibt Freunde, die ihn immer verdächtigt haben, es gibt zwar, also irgendwie war das da wohl so, sie wollte mit dem Zug nach New York, weil sie da studiert hat, aber irgendwie kam sie da nie an, und dann gibt es einen Nachtwächter, der gesagt hat, er hat sie da gesehen, aber das wird dann auch schnell widerlegt. Also das ist alles sehr schwammig und es gibt keine konkreten Beweise dafür oder dagegen, dass er sie eben umgebracht hat. Aber eigentlich alle, die ihn kennen aus der Zeit, sagen, ja, er war's.
Aber auch der, wer ist das eigentlich, der Bruder oder sowas, der auch im realen Leben sich dann so geäußert hat nach dem Motto, naja, endlich bekommt er seine verdiente Strafe. War das der Bruder oder war das der irgendwie nur so ein
Bordmitglied? Der mit den dunklen Haaren? Ja,
der auch Durst bisschen, heißt, aber deswegen muss er wahrscheinlich
ein Bruder sein. Ja, ich glaube, dann war es der Bruder, ja, genau.
Also man merkt schon, auch innerhalb der Familie ist da wahrscheinlich viel, naja, Zwist.
Ja, genau. Und dann 2000 wird eine seiner besten Freundin oder engsten Freundin umgebracht. Dafür wird auch nie wirklich, gibt es auch zunächst nie Beweise, wer es denn war. Natürlich fällt da auch sofort das Licht auf ihn, denn eigentlich war diese Freundin kurz davor von der Polizei verhört zu werden, was sie denn weiß zu diesem Verschwinden von Durst's Frau. Und ja, kurz, also Weihnachten stirbt sie dann plötzlich und sie sollte irgendwie eine Woche später aussagen. Also alles auch sehr mysteriös. Und dann eben, als, ich weiß jetzt gar nicht, irgendwann Anfang 2000 dieser Nachbar stirbt, Da, und er wird dann dafür eben, weil sie, wie Daniel das jetzt gerade sagte, sie, das können sie so halb auf ihn zurückführen und er kommt dann auf Kaution frei und haut dann ab. Also das ist alles, also er stellt sich teilweise auch total doof an. Er wird dann wieder geschnappt, weil er irgendwo in so einem Lebensmittelladen ein Sandwich klaut. Also da gibt es so manche Sachen, wo du denkst, was wollte der jetzt geschnappt werden? Ist er irgendwie
ein Soziopath? Ich wollte sagen, das passt ja auch nicht zusammen. Also ja, am Anfang genau. Weiß man ja nicht, dass das halt quasi Multimillionär ist, der gibt nachher auch, glaube ich, weiß ich, gefühlte 2 Millionen für 2 Anwälte aus, die damit das einfach mal so über die Runde kriegt, aber wird dann wegen so Belanglosigkeiten, wie du schon sagtest, ne, also ein Sandwich geklaut, gefasst genau, oder auch genau. Geschnappt irgendwie. Also das und, passt alles ja, nicht genau. So richtig zusammen.
Und das bekommen wir dann eben, also teilweise natürlich mit Überwachungskameras sehen wir das, aber das wird auch alles in Rückblenden dargestellt. Wir haben sehr viele Interviews mit Verwandtschaft, mit irgendwelchen ehemaligen Anwälten oder mit Geschäftspartnern. Und ist alles super interessant gemacht. Und am Anfang, weiß also der Name Robert Durst sagte mir etwas, aber ich war da jetzt auch nicht. Also ich wusste irgendwie, war der nicht mal im Gefängnis oder so, aber ich wusste auch nichts Genaues. Und ging da ziemlich offen an die ganze Sache ran und am Anfang bist du dir halt auch nicht sicher, okay, wo soll das hingehen? Ist er jetzt Mörder? Warum ist der nicht gefasst? Und dann, ja, wie du schon sagtest, für den Fall des Nachbarn wird er auch angeklagt und irgendwie gibt das auch zu, aber es kommt nie zu einer Verurteilung und das ist alles, da sagen dann auch die Menschen, einige von ihnen, die in der Jury saßen, die sagen dann dazu aus und wo du dir auch denkst, wow, wie kommt ihr darauf, warum lasst ihr euch so einlullen? Also alles sehr interessant gemacht und das Ganze besteht aus 6 Folgen und wirklich von Folge zu Folge wird er dir immer unheimlicher. Also für mich ist es einer der gruseligsten Männer überhaupt. Der hat auch so diese dunklen Augen, die er hat, als hätte er wirklich schwarze Kontaktlinsen. Wenn ich nur daran denke, bekomme ich schon Angst.
Ja, das stimmt. Also der schaut irgendwann so hoch und du denkst, das ist wie so, wenn so ein Teufel in einem Film dargestellt wird.
Ja, genau. Genau.
Da dachte ich mir, ob das Post-Production ist, ob der wirklich so eine Augen hat, weil irgendwie so dunkel und so.
Ach doch, ich denke mal schon. Also ganz so übertreiben werden sie ja nicht, oder?
Na, Fernsehen, man weiß es nie, ne?
Ja, das stimmt. Also das ist ja jetzt auch noch eine, also wie gesagt, für mich war es von Folge zu Folge spannender und dann natürlich haben sie auch sehr gut mit Cliffhangern gearbeitet, wie du ja gerade Serial erwähnt hast, da war es ja genauso. Also die wussten schon, wie sie die Zuschauer bei der Stange halten. Es war ja auch ursprünglich geplant, dass das ein Film wird, ein Dokumentarfilm und dann hat sich Jarecki aber dazu entschieden, da eine Miniserie oder halt ja eine Dokumentationsserie für HBO draus zu machen, beziehungsweise HBO hat es gekauft und also wirklich sehr gut immer geschnitten. Die Folgen schwanken auch zwischen 50 Minuten und 38 Minuten und dann eben an dem Sonntag, als am, ich glaube, 14. März war es, nee, 15. als die letzte Folge laufen sollte, am Abend ist er an dem Tag dann eben festgenommen worden, wo dann alle geschrieben haben, ja, vielen Dank, Nachrichten, ihr habt mir das Ende gespoilt, weil dann eben auch in der letzten Folge noch was rauskommt oder es passiert etwas, was die Polizei dazu veranlasst, das Ganze ihnen doch nochmal jetzt mit handfesten Beweisen festzunehmen, was aber jetzt für mich, ich habe da jetzt leider noch nicht wirklich recherchieren können, also die Doku wurde ja nicht erst vor 3 Wochen fertiggestellt, das ja, lag ja alles schon ein paar Monate zurück. Also das war dann echt so ein bisschen, das ist jetzt sehr viel Fernsehen, das muss jetzt echt nicht sein, das hättet ihr auch tatsächlich ein bisschen eher machen können.
Aber ist das thematisiert worden eigentlich dann in der letzten Folge nochmal?
Nee, also die letzte Folge, keine Ahnung, die letzte Folge ist vielleicht auch schon ein Jahr alt, das, wie gesagt, weiß ich leider nicht. Die Folge endet und theoretisch weiß danach, okay, er wird jetzt verhaftet. Deshalb.
Ja, ein bisschen seltsam, oder? Ich habe es ja nicht gesehen. Deswegen klingt es mal interessant, aber das ist immer so Sachen, wo ich mir sage, boah, das ist bestimmt extra gemacht worden, damit dann alle schön gucken und alle nochmal
ja, klar.
Das Ding heilen. Aber das Problem ist, das ist halt sowas. Im Knast. Also man wird sich ja nicht so weit abgesichert haben, zu sagen, okay, man gibt es inoffiziell so ein bisschen zu, spielt quasi, das ist ja irgendwie von einem Team von HBO dann auch der Polizei zugespielt worden und dann wartet man so bis zur letzten Episode, nimmt ihn fest.
Ja, aber Fernsehmacher sind schon korrupt, ne, und die Letzten, die da irgendwas Menschliches machen, ne? Die werden schon auf ihre Quoten gucken und alles machen und alles geben, damit die ja viele Zuschauer gewinnen. Ne?
Na,
da wird denen sowas auch egal sein.
Ja, das Ganze war ja auch entsprechend großer Medienhype und die Serie sollte in Deutschland eigentlich demnächst bei Sky laufen und die haben sich jetzt auch dazu entschlossen, dass sie es sofort mit ins Programm nehmen. Also Entschuldigung, seit Ende März könnt ihr das Ganze jetzt auch bei Sky Go schon im Original und dann, ich weiß gar nicht,
14. Mai.
14. Mai, genau, dann auch in der deutschen Synchro bei Sky Atlantic. Der sich das. Und ich kann es wirklich empfehlen. Also es ist jetzt keine Serie, wo ich sage, ja, super toll gespielt oder so, weil es kannst ja gar nicht vergleichen und jetzt. Das ist jetzt auch nichts, wo ich sage, das kaufe ich mir auf DVD und gucke es mir dreimal im Jahr an. Also ich werde es wahrscheinlich nie wieder gucken. Ich werde mich wahrscheinlich demnächst mal, wenn ich doch nochmal Zeit finde, mich ein bisschen belesen, wie das jetzt ausgegangen ist und vielleicht auch, wann die Doku gedreht wurde, ob die das jetzt 5 Jahre alles in der Schublade hatten. Das wäre dann sehr weird.
Ich lese gerade bei Spiegel parallel, weil ich hatte das heute Morgen schon mal auf irgendeiner amerikanischen Seite gelesen, aber hier ist es nochmal gut zusammengefasst. Da steht drin im Prinzip, das mitgeschnittene Geständnis könnte Durst Schicksal besiegelt haben, wobei das Timing unklar ist. Angeblich wurde die Klosequenz bereits 2012 gefilmt und erst letztes Jahr entdeckt. Entdeckt, in Anführungszeichen.
Entdeckt.
Ne? Ja, ja. Und dann, das Geile ist noch der letzte Satz, Robert Dursts Anwälte bestehen auf seine Unschuld, seine Familie sieht es anders. Wir sind erleichtert und jedem dankbar, der bei der Festnahme von Robert Durst mithalf. Hä? Da fragt man sich, was für eine nette Familie ist das?
Ja, wobei natürlich, also der ist schon, also der, ich habe solche Angst vor dem, ich glaube, wenn er mir auf der Straße begegnen würde.
Würde schreien, ne?
Ja, also, ja.
Er würde
also,
den Döner wegschmeißen und weglaufen.
Ich würde dir echt empfehlen, das noch zu schauen.
Ja, ich gucke auf jeden Fall rein, also das klingt jetzt auf jeden Fall alles sehr, sehr gut, was er da erzählt. Gibt es ja eine zweite Staffel? Nee, aber
was ich noch ganz kurz positiv erwähnen wollte, ich habe jetzt schon gesagt, wie es gespielt wurde und es ist ein sehr cooles Intro, der Vorspann, das echt, also wie eine Serienproduktion irgendwie, gibt gute Musik und es ist alles auch sehr mysteriös und ja, alles gut gemacht da. Wie gesagt, es ist keine Serie, die ich nochmal gucken würde. Lieber würde ich mich mal auf wirklich Fakten verlassen und irgendwie nachlesen, wie es nun genau war. Aber ich kann es jedem empfehlen, da das einmal zu schauen.
Naja, gut. Aber trotzdem, jetzt mal auf direkter Vergleich, Serial oder die Serie, was ist spannender gewesen?
Spannender, Serial, creepier auf jeden Fall das.
Da war der Typ, der, also gut, da muss man ihm nicht nur die Augen, aber der sieht auch aus wie so ein, naja gut, der hätte wahrscheinlich prima in dem deutschen KZ irgendwie den bösen Aufseher spielen können. Also das beschreibt wahrscheinlich so seinen Typus noch am besten. Da ist also ja auch irgendwann, oder ganz kurz, da ist ja auch irgendwann, wird ja an den Piloten auch, also der ersten Folge, nicht Piloten, sondern so ein Tonband eingespielt. Ich weiß gar nicht, ob das seine Originalstimme ist, die auch so leicht deutsch angehaucht klingt, also die nicht so rein amerikanisch klingt. Ist irgendeiner von denen Deutscher oder ist der Robert Durst oder ist das ein Deutscher? Weißt du das?
Oh, zufällig? Das kann ich dir jetzt gar nicht sagen.
Der Durst-Robert.
Robert Durst.
Naja, das weiß ich nicht.
Was wolltest du noch sagen,
Herr Marie? Ah, jetzt habe ich es vergessen. Ah.
Lass den Alkohol weg, Annemarie. Das tötet Hirnzellen ab, logisch.
Nee, ich weiß es nicht mehr.
Na gut, also eine Dokumentation im klassischen Sinne, die einfach wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob sie so viel gehypt worden wäre, wenn es ihm nicht jetzt nochmal so ans Leder gegangen wäre. Man weiß es nicht. So. Die Frage an Marie, hast du noch eine Kleinigkeit, bevor wir den Sack zumachen oder wollen wir einfach jetzt die Sache beenden? Nochmal ein kurzes Fazit. Empire, Musik, Serie, also im Prinzip 3 Serien. Also wer auf Ann-Maries Geschmack steht, der ist mit Empire, Unbreakable, Kimmy Schmidt und The Jinx bestens bedient. Fast ausschließlich Topnoten. Wer jetzt so nach dem Geschmack vom Alex geht, der wird bei keiner von diesen Folgen wahrscheinlich reinschauen, beziehungsweise bei The Jinx, das ist noch ein bisschen außen vor. Bei mir ist es eher so wirklich durchwachsen. Also sie sind nicht schlecht, aber sie haben mich auch nicht so abgeholt, wie andere Serien es momentan dann doch eher schaffen. So, Ann-Marie, kleiner Ausblick auf die nächste. Wir können ja diesmal einen kleinen Ausblick machen, was beim nächsten Mal dabei ist. Eine Serie, da freue ich mich drauf, iZombie, eine Comic-Verfilmung mal wieder von The CW. Hast du eigentlich noch reingeschaut? Ich habe noch nicht mal reingeschaut.
Ja, ich habe die erste Folge gesehen und es ist unter anderem produziert oder dahinter steckt Rob Thomas, der Veronica Mars gemacht hat.
Ach, daher weht der Wind. Deswegen warst du so bereitwillig dabei, eine Comic-Serie mit mir zu gucken. Aha, na gut.
Genau, dann haben wir noch eine andere Netflix-Serie mit drin.
Und wie gesagt, wir gucken ja alles, wo irgendwelche Lost-Schauspieler mit dabei waren. Seien es auch die unbedeutend ist dann überhaupt nicht gewesen. Jedenfalls seid gespannt, es sind drei Serien, wo ich denke mal doch mal für jeden was dabei sein könnte. Aber ihr könnt gerne in die Kommentare immer reinschreiben, wenn ihr die ein oder andere, die wir jetzt gerade besprochen haben, geguckt habt, also Empire, Unbreakable, Kimmy Schmidt oder The Jinx, also wo ihr sagt, ja, aus den Gründen empfehle ich den Hörern oder denen, die das lesen, diese Serie dann einfach mal rein in die Kommentare. So, das soll's dann auch gewesen sein. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Schöne Ostern.
Genau, Ostern ist ja noch. Liegt ja noch vor euch, je nachdem, wann ihr den Podcast hört. www.fortsetzungfolgt.net
Bitte?
Ich habe nichts gesagt.
Hallo?
Ja.
Ach so, ich habe gerade irgend so ein sehr merkwürdiges Geräusch gehört. Ich darf nicht googeln und nebenbei reden. Ja. Okay, mache ich dann. Wie habe ich angefangen?
Ja, Alex hat gesagt, du bist die Kanone schlechthin bei dem Ding.
Ja, genau.
Trau dich, komm, sag was. Erstmal lachen, ja.
Ja, jetzt warte doch mal, es muss rein und ich muss aufhören zu lachen. So, jetzt.
Einfach ein bisschen ernst bleiben, das muss aber innerliche Einstellung sein, dann klappt das auch.
Okay. Die Serie stammt ja von Tina Fey unter anderem, die,
was? Naja, okay, ja.
Hallo?
Hallo?
Ja.
Hört ihr mich?
Ja.
Hallo, hört ihr mich?
Ja.
Ah, jetzt, ja, hallo?
Ja,
war gerade ein Tunnel, oder?
Ah, okay, sorry. Nee,
Zeitloch.
Ihr wart gerade weg. Ja, sorry.
Du wirst nicht weggeschnitten. So, ja, ja. Also habt ihr was gesagt?
Okay, wo war ich jetzt? Ach so, bei Tina. Okay, ich mach nochmal.